Gut, dann würde ich doch vorschlagen, beginnen wir. Dann begrüße ich euch alle zur siebten und letzten Veranstaltung der diesjährigen 12. Konferenz. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Heute haben wir ein internationales Podium, wo wir die Frage, was ist der Hauptauslöser imperialistischer Kriege, behandeln wollen. Genau. Zu diesem Podium begrüße ich zum einen Gretel Aden. Sie habe ich gestern schon vorgestellt. Sie hatte ja gestern ein Referat schon. Jörg Kronauer, den ich am Donnerstag schon vorgestellt habe. Darum werde ich das jetzt abkürzen. Und Hamza Yalcin. Hamza lebt in Schweden. Er ist sozialistischer Aktivist und Schriftsteller, Mitglied im schwedischen Schriftstellerverband. Er schreibt Türkisch. Er ist geboren und aufgewachsen in der Türkei. Jahrzehntelang war er in der Türkei im Widerstand, musste immer wieder Haft und Folter ertragen und war oft auf der Flucht. Nachdem er in der Türkei zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war, flüchtete er nach Schweden. Er studierte dort Pädagogik und Sozialpsychologie und ergriff die Initiative zur Gründung der Bildungs- und Solidaritätsbewegung ODAK. Wir werden, die ganze Veranstaltung wird so ablaufen, dass wir das Ganze übersetzen aufs Türkische. Hamza selber wird auf Türkisch berichten und dann wird es wieder übersetzt, so dass jeder dem Ganzen folgen kann. Hier schon mal vielen Dank auch von meiner Seite an die Genossinnen und Genossen, die die Übersetzung übernehmen. Dann gleich die Frage, wollt ihr das vielleicht kurz auch die Einleitung kurz nochmal wiedergeben auf Türkisch, damit alle
Werde ich machen,
im
ja.
Bilde sind.
Mache ich.
Danke dir.
Her ülkenin baş düşmanı kendi ülkesindedir. Başlığı altındaki olan bir takım konferansların bugünkü sonuncu etkinliğine varmış olduk. Bugün uluslararası bir podyum gerçekleşiyor. Üç tane yazar, gazeteci, yoldaş katılıyor. Birincisi Jörg Kronauer. İkincisi Gretel Aden, üçüncüsü de Hamza Yalçın. ODAK hareketinin, eğitim ve dayanışma hareketinin baş temsilcilerinden bir tanesi diyebiliriz. Hepinizi selamlıyoruz. Bugünkü konunun şey motosu başlığı da emperyalist savaşların ana sebepleri nedir? Ana tetikleyici sebepleri nedir? Bu konu hakkında bu üç arkadaşımız, yoldaşımız söyleşi gerçekleştirecek. Mümkün mertebe Türkçe katılımı Almanca'ya birebir çevireceğiz. Almanca konuşmaları özet olarak Türkçe'ye çevireceğiz. Danke. Teşekkürler.
Vielen Dank.
Bitti diye.
Genau, die Idee ist nun, dass wir das Podium veranstalten. Ich bitte um ein bisschen Entschuldigung, wenn es manchmal ein bisschen holpriger läuft, weil das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir es probieren, ein solches Podium über Zoom zu veranstalten. Von daher ist es für uns auch ein bisschen an manchen Stellen sicherlich ein bisschen ein Versuch, wie gut das funktioniert. Aber wir sind guter Dinge. Die Idee ist, dass wir jetzt diese Fragestellung erstmal unter den drei Podiumsteilnehmern diskutieren. 1 bis 1,5 Stunden, da das mit der Übersetzung natürlich auch immer etwas länger dauert. Und danach natürlich auch die Möglichkeit haben, dass alle anderen mitdiskutieren können, Fragen stellen können, Anmerkungen. Genau. Die Fragestellung ist, was ist der Hauptauslöser imperialistischer Kriege? Und um das Ganze ein bisschen zu konkretisieren, soll das Ganze an zwei Fragestellungen ja, diskutiert werden. Diese Fragestellung ist erstens, ist ein Weltkrieg wieder möglich? Und zweitens, steht bezüglich imperialistischer Kriege die Aggressivität imperialistischer Mächte im Verhältnis zu ihrem militärischen Potenzial?
İkinci soruyu bulmam gerekiyor. Ich übersetze einmal den Ablauf, ja, wie es geplant ist. Bir veya bir buçuk saat aralığında bu ana başlığı altında iki tane temel soru doğrultusunda üç katılımcı fikirlerini paylaşacak, söyleşecek. Ondan sonra bir teneffüsten sonra tekrar herkesin soru sorma veyahut da katılım sunma şansı olacak. İlk bölüm bir veya bir buçuk saat arasında gerçekleşecek. Çünkü çeviri de biraz zaman alacağı için öyle planlandı. İki alt soruları şimdi söyleyeceğim. Birincisi, tekrardan yeniden bir cihan harbi mümkün mü? Yani öyle bir olasılık var mı? İkinci soru da Türkçesi. Hamza Yoldaş. Ich muss einmal kurz mit dem Genossen Hamza sprechen. İkinci soru şu an elinde mi? Çevrilmiş hali.
Hazırla. Evet, herhalde şöyleydi.
Ya.
Emperyalist güçlerin saldırganlıklarıyla onların askeri güçleri birbiriyle orantılı mı?
Aynen. Ich hatte die zweite Frage, weil sie einen längeren Satz gebildet hat, nicht gerade, nicht parat, habe ich, die hat jetzt der Genosse Hamza ergänzt. Dankeschön, Hamza abi. Teşekkürler. Teknik sürçmeler olabilir çünkü ilk kez bu şekilde bir podyum gerçekleşiyor. Elimizden geldiğince bunları kaldıracağız dedi yoldaşımız Magi. Dankeschön, teşekkürler. Bin fertig.
Gut, dann würden wir jetzt beginnen und ich würde vorschlagen, dass wir dem Genossen Hamza als erstes hier das Wort geben.
Hamza yoldaşımız ilk olarak bu konuda
sözü
Hamza'ya veriyoruz.
Merhaba. Öncelikle bu toplantıyı arkadaşlarım düzenledikleri için tebrik ediyorum. İsmiyle çok uygun. Yani esas düşman kendi içimizdedir. Almanya'dan yapılan bu toplantı düzenlenen bu toplantı ismiyle de çok uygun ve bu toplantıya davet edilmiş olmaktan onur duyuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.
Zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung bedanken und auch meine Glückwünsche und meine Anerkennung für die sehr gelungene für das sehr gelungene Motto, der Hauptfall steht im eigenen Land, zum Ausdruck bringen. Das ist eine sehr wichtige, wichtiges Statement und ein sehr wichtiges Motto. Und möchte mich bedanken, dass ich hier dann teilnehmen kann.
Ben soruların her ikisine de prensip itibarıyla olumlu cevap vereceğim. Yani emperyalist bir savaş daha çok mümkündür. Ve emperyalist saldırganlıkla askeri kapasite arasında bir genel olarak bir orantı vardır. Ama tersi de söz konusu.
Ich werde zu diesen beiden Fragen generell betrachtet, prinzipiell gesehen, eine gewissermaßen positive, bejahende Position beziehen. Ein Weltkrieg ist wahrscheinlich, könnte wahrscheinlich sein, ist nicht auszuschließen. Und auch die Aggression imperialistischer Mächte steht im Verhältnis zu ihrem militärischen Potenzial. Unter diesem Prinzip werde ich meine Antworten geben.
Savaşların en temel sebebi ekonomiktir.
Der Hauptgrund von Kriegen ist ökonomisch zu sehen, ökonomisch einzuordnen.
Savaş siyasetin şiddet araçlarıyla sürdürülmesidir. Uluslararası kabul gören bir terim. Çantanın Alman bilimcisi tarafından geliştirildi, stratejisti. Savaş siyasetin şiddet araçlarıyla sürdürülmesidir.
Krieg ist per Definition die Fortführung der Politik mit Gewaltmitteln. Das müsste von einem deutschen Strategiespezialisten stammen, das Zitat, diese Definition.
Emperyalizm, Lenin'in tanımladığı şekliyle kabul ediyorum şu özellikleriyle. Bir, tekelci kapitalizmdir. İki, bir tekelci kapitalizmdir.
Birinci cümleyi, giriş cümleyi tekrarlayabilir misin Hamza Yoldaş?
Emperyalizmi Lenin şu temel özellikleriyle tanımladı. Bir, emperyalizm tekelci kapitalizmdir.
Lenin hatte den Imperialismus in folgendermaßen mit folgenden Besonderheiten definiert. Erstens ist es der monopolistische Kapitalismus.
İki, emperyalizm asalak ve çürüyen kapitalizmdir.
Zweitens es ist der aussaugende und parasitäre und verfaulende Kapitalismus.
Üç, emperyalizm can çekişen kapitalizmdir.
Die dritte Besonderheit ist der Kapitalismus, der quasi dem Verenden sich neigt.
İki özellik bugün derinleşti.
Zwei dieser Besonderheiten haben sich heutzutage vertieft.
Mesela 2010 yılında.
Zum Beispiel 2010, im Jahr 2010.
288 kişi dünyada tüm servetlerin yarısından fazlasına sahipken.
Während im Jahr 2010
2010 yılında
288
Personen
die Hälfte des Weltvermögens inne hatten.
2018 yılında bu sayı 26 kişiye daraldı.
Ist diese Zahl im Jahr 2018 hat sie sich diese Zahl auf 226 minimiert.
Üretim gitgide daha yoğunlaşıyor.
Die Produktion intensiviert sich immer mehr und mehr.
Ve sermaye de özel ellerde yoğunlaşıyor. Hızla.
Son cümleyi akustik olarak duymadım.
Üretim ve sermaye hızla özel ellerde yoğunlaşıyor.
Die Produktion und das Kapital zentralisiert sich in hohem Tempo auf private Hände.
Yalnız Lenin'in döneminde olduğu gibi, Lenin sonrası dönemde olduğu gibi proleter devrimler ve ulusal anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşları o ölçüde yok artık.
Allerdings ist es so, dass verglichen mit der Zeit, in der Lenin diese Definition aufgestellt hat, verglichen mit dieser Zeit ist nicht mehr in diesem Maße ein anti-imperialistischen Kampf gibt.
İşte bu da Dünya Savaşı'nı yakınlaştırıyor tehlikeyi.
Son cümleyi tekrar alabilirim.
Bu da devrimler zayıf olduğu için, devrimler geri çekilmiş olduğu için Dünya Savaşı tehlikesi artıyor.
Und das bedeutet, das führt dazu, dass dadurch, dass revolutionäre Bestrebungen minimiert sind oder sich reduziert haben, die Gefahr eines Weltkriegs damit steigt.
Nükleer savaşlar, nükleer silahlar dünyayı defalarca yok edebilecek kapasiteye ulaştı.
Die Kapazitäten von Nuklearwaffen haben sich um ein Vielfaches in ein Potenzial gesteigert, das welches die gesamte Welt zerstören könnte.
Bu bir engel ama mutlak bir engel değil. Dünya savaşından herkes kaybedebilir bu yüzden ama bu mutlak bir engel değil.
Das stellt ein bedeutendes Hindernis, diese gesamten Umstände stellen ein bedeutendes Hindernis dar.
Aber das ist keine absolute Hindernis.
Aber dieses Hindernis ist nicht unabdingbar oder absolut zu betrachten. Es ist überwindbar.
Das heißt, jeder kann, Das heißt, eigentlich jeder, der diesen Krieg sag mal, ansetzt, kann auch verlieren. Also die Gesamtmenschheit kann ja verlieren. Ja.
Dünyada nükleer dünyada emperyalist saldırganlığın başını Amerika Birleşik Devletleri çekiyor.
Die imperialistischen Aggressionen auf der gesamten Welt, der Hauptführer dieser Bestrebung ist die USA.
Sebebi, en temel sebebi ekonomik.
Der absolute Grund dafür oder der Hauptgrund dafür ist die Wirtschaft, Ökonomie.
ABD dünyanın askeri harcamalarının üçte birinden fazlasını yapıyor. Bütün askeri harcamalarını.
Die USA ist mit ein Drittel an den gesamten Militärausgaben der Welt beteiligt.
%39-40.
39,40 Prozent.
Ve dünyanın en büyük silah ihracatçısı.
Ist der größte Waffenexporteur der Welt.
Ve dünya iki kampa bölünmüş görünüyor şu anda.
Zurzeit erscheint die Welt als in zwei Lager geteilt.
Çatışma alanları bu iki kamp arasında belirleniyor. Bir tarafta ABD.
Und die Konfliktregion dieser beiden Lager
sind durch diese
zwei Lager quasi definiert, die Konfliktregion.
Birleşik Krallık. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık.
Die USA, Vereinigten Emirate.
Hayır, Birleşik Krallık. İngiltere yani.
Großbritannien.
Avrupa Birliği.
Die Europäische Union.
Kanada. Avustralya.
Australien.
Yeni Zelanda.
Und Neuseeland.
Burası bu dünyanın en büyük bölümüne hükmediyor bu birlik.
Diese Vereinigung bestimmt den Großteil der Welt, Region.
NATO var ABD'nin elinde, NATO var.
Die USA diktiert quasi die NATO.
Diğer tarafta Rusya ve Çin var.
Auf der anderen Seite gibt's Russland und China.
Dünyanın çatışma bölgeleri olarak
die Konflikt oder Kampfregionen der Welt.
Avrupa'yı, Ukrayna, Karadeniz.
Europa, Ukraine. Das Schwarzmeer.
Orta Doğu.
Der Nahe Osten, Mittlere Osten.
Güney Asya, Güney Çin Denizi.
Südchinesische Meer.
Nükleer alan. Nükleer silahlar alanı.
Das Feld für nukleare Waffen.
Atlantik Denizi, yukarıda kuzeyde. Atlantik Denizi.
Antarktis.
Arktische
Meer.
Meer, ja.
Ve Orta Doğu'yu düşündüm.
Und das mittlere, der Mittlere Osten.
En sıcak alan Orta Doğu.
Das heißeste Gebiet diesbezüglich ist der Nahe Osten.
Bu şekilde, als bu çerçevede,
ja, in diesem Rahmen skizziere ich das.
Teşekkür ederim.
Dankeschön.
Dankeschön, Hamza. Und dann würde ich sofort weitergeben an Jörg.
Sıra Jörg yoldaşa geçiyor.
Yok. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ein Weltkrieg möglich ist. Wie wahrscheinlich, das hängt sicherlich auch von uns ab, also von der Gegenwehr. Ich würde mich anschließen, dass der Hauptauslöser für einen möglichen Weltkrieg in der Ökonomie zu suchen ist. Man muss sich ja anschauen, der Westen insgesamt, sowohl die USA als auch Deutschland und die EU, sind, wenn man es mal in historischen Kategorien betrachtet, tendenziell im Abstieg, während nach wie vor China im Aufstieg ist. Und China hat ein wirtschaftliches Potenzial, mit dem, wenn es sich entfalten kann, der alte Westen nur ganz schwer mithalten können wird. Und das ist genau diese explosive Situation, die meiner Einschätzung nach wirklich direkt in einen Weltkrieg führen kann, wenn der Westen eben nicht mehr in der Lage ist, seine dominante oder zumindest starke globale Stellung zu halten.
Also ich glaube, nach ein paar Paragraphen übersetzen wäre schon sinnvoll, mindestens eine kurze, weil sonst werde ich das den Faden verlieren. Und
natürlich, immer sofort
Bescheid. So ein paar Paragraphen und dann kann ich ja das inhaltlich besser zurückgeben. Jörg de aynı şeyi söyledi ama bir dünya savaşı ihtimali özellikle bizlerin çabalarına da bağlı tabii. Bunu engelleyici çabaların da bir belirleyiciliği olacağını düşünüyorum diyor. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Avrupa Birliği eski kıtanın Çin karşısında artık gerileyen pozisyonda olduğunu, Çin'in ise çok müthiş bir ekonomi, özellikle ekonomide eğer ararsak çelişkiyi, Çin'in ise çok ciddi bir şekilde yükseliş içinde olduğunu ve Avrupa kıtasının ya da eski kıtanın, eski kıtaların, eski dünyanın, eski dünya diyelim biz ona, eski dünyanın bu gelişmeyi durduracak bir gücü olmadığını söyledi.
Bu da bir patlayıcı bir atmosfer ve potansiyeli oluşturuyor bu iki kutuplaşma bu şekliyle.
Ja. Kannst du weitermachen, sehr
gut. Ja. Ich denke, es ist nicht nur so, dass tatsächlich die Kriegsgefahr objektiv sehr groß ist. Es kommt hinzu, dass in den außen- und militärpolitischen Eliten längst wieder ganz offen über einen Weltkrieg geredet wird. Es gibt zum einen sogenannte Wargames in den USA. Das sind Kriegssimulationen, in denen ein Krieg zwischen den USA und China durchgespielt wird. Und zum anderen sagen Militärs immer häufiger, dass aus ihrer Sicht ein Krieg doch eine große Wahrscheinlichkeit hat. Ein Beispiel: James Stavridis, er war höchster NATO-General in Europa vor ein paar Jahren, hat gerade ein Buch publiziert. Es ist ein Roman, in dem der Dritte Weltkrieg beschrieben wird. Das Buch heißt 2034. Stavridis meint, 2034 könnte ein Weltkrieg beginnen. Und Stavridis berichtet, viele Militärs finden sein Buch sehr zutreffend, aber sie sagen, der Krieg wird nicht 2034 kommen, sondern vielleicht schon 10 Jahre früher, 2024.
Wir müssen einmal kurz cutten, damit wir das kurz bündeln. Ja. Gute Stelle, danke.
Genel olarak bir dünya savaşını objektif olarak çok olanaklı bulmuyorum diyor. Ya fakat şu anda özellikle çeşitli askeri işte enstitülerde veya işte üst elit tabakalarda bir dünya savaşının simülasyonu çokça yapılıyor diyor. Bunlardan mesela özellikle ABD'de bu konuda birçok işte savaş senaryoları gündemde ve tartışılıyor. Askerler genelde bir savaş ihtimalini sivillere göre daha yüksek tespit ediyorlar. Mesela birkaç yıl öncesine kadar NATO'nun Avrupa Birliği'ndeki en yüksek görevinde bulunan James
Stavridis.
Bir kitap yazmış, bir roman yazmış. O romanında 2030 isimli bir romanda 2030 yılında, 2034 yılında bir dünya savaşı şey bir roman biçiminde böyle bir savaş senaryosu yazmış. Burada ABD ile ben Rusya diye anladım. Çin miydi acaba? Onu ben kaçırdım. In diesem Buch ging es USA und Russland. O da
China. USA ja. Und China.
China, das habe ich gerade falsch notiert, ja. Anlatılıyor. Şimdi bu romanı okuyan askeri yetkililer, üst düzey askeri yetkilileri, evet bu çok iyi bir roman, çok gerçekçi bir roman, fakat böyle bir savaş ihtimali aslında daha erken, 2020'lerin ortalarında da olabilir diyorlarmış. Dankeschön.
Bitti. Danke. Kurz zu der zweiten Frage. Die USA haben das Potenzial, einen imperialistischen Krieg zu führen, ganz sicher. Die Frage ist, wie es mit Deutschland und der EU aussieht. Es wird auch in Deutschland und der EU sehr viel aufgerüstet. Das ist hochbedrohlich. Und es gibt auch in Deutschland und der EU die Bereitschaft, militärisch offensiver gegen China aufzutreten. Im August wird eine deutsche Fregatte ins südchinesische Meer fahren. Es ist allerdings so, dass vor allem in Deutschland Militärs jetzt schon warnen, die Bundeswehr sei tendenziell überdehnt, vor allem die Marine. Soll heißen, die Marine tut schon jetzt so viel, dass sie es gerade noch schafft. Mehr ist schwer möglich. Nun ist es so, dass das sicherlich die deutsche Seite nicht hindern wird, in einen Krieg einzutreten. Aber das bedeutet, das Risiko ist sozusagen auch noch mal viel größer. Das bedeutet, so würde ich es einschätzen, dass auch im Ernstfall die Gewaltbereitschaft viel größer sein wird. Und gleichzeitig ist auch das Risiko viel größer, dass es auf der eigenen Seite zu einem Zusammenbruch kommt, dass die eigene Seite eben so einen Krieg nicht mehr tragen kann. Das heißt also, meiner Einschätzung nach vergrößert das Gefahren- und Gewaltpotenzial noch mal mehr. Damit wäre ich durch.
Wir fassen sofort zusammen.
Ben başlayayım. Sen başlayayım. Ja. İkinci soruya gelince Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle böyle bir savaşı başlatma ve sürdürme potansiyeli vardır. Fakat soru acaba bunun müttefikleri de aynı savaşı istiyorlar mı onunla birlikte? Böyle bir şeyi yani Almanya ve Avrupa Birliği de bu safta yer alacak mı sorusu daha şey önemli diyor. Almanya için şöyle bir örnek veriyor. Almanya'da henüz bu konuda çok ciddi bir durum yok. Almanya giderek daha fazla yurt dışına askeri olarak müdahale edilmesinden yana bir politik çizgi izliyor. Giderek daha fazla militarist bir tutum hakim. Fakat şöyle bir gerçekliği de belirtmek gerekiyor. Örneğin Alman donanması şu anda bile kendi kapasitesinin sınırlarını zorlayan bir halde. Mesela Çin'e karşı bir manevra için bir Alman askeri gemisi yola çıktı geçtiğimiz günlerde. Fakat bu Almanya askeri olanaklarının neredeyse bir sınırı aynı zamanda. Bu da yani savaşın çıkıp çıkmaması konusunda bir rol oynayabilir diyor. her ne kadar Almanya'nın tutumu bir savaşın çıkmasını engellemese de iş ciddiye bindiğinde Almanya büyük bir ihtimalle daha agresif olarak bu birleşiklerinin yanında yer alacaktır dedi. Benim aldığım notlar bu kadar. Zaten ikinci soruya da bir de şunu söyledi. Eğer herhangi bir savaş çıktığında taraflardan ya da bloklardan birinin o kadar ciddi bir şekilde işte baskı altında alınacağını ve savaşı sürdüremez hale gelebileceğini ve bunun esas büyük bir yıkıma neden olabileceği gibi bir cümle kurdu.
Savaş potansiyeli daha da yükseltiyor.
Bu bir tarafın belki de savaşa giremeyecek pozisyonda olması savaş ihtimalini daha da yükseltiyor diyor. Tartışmalarda bunları açabiliriz. Buralara belki notlar koymak lazım soru olarak. Danke schön.
Danke.
Danke Jörg.
Danke dir.
Okay, dann geben wir doch gleich an Gretel weiter.
Sorry, ja.
War schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch auch über die verschiedenen Meere hinweg. Wir sind uns ja offensichtlich alle in dem Punkt einig, dass die Gefahr eines Dritten Weltkrieges vorhanden ist, sich die Situation und Widersprüche auch dorthin gehend zuspitzen und dass diese Gefahr in den ökonomischen Grundlagen des Imperialismus liegt, der Monopole, die die Welt ständig neu aufteilen müssen, um weiterhin selbst Profit machen zu können. Ich habe allerdings eine andere Meinung als meine beiden Vorredner. Die Geschichte hat gezeigt, dass es nicht jeweils der stärkste Imperialist war, der hochgerüstetste Imperialist war, der den Weltkrieg angezettelt hat, der die Neuaufteilung auf die Tagesordnung gesetzt hat, sondern es waren die Schwächeren, die aber kräftig herangewachsen sind und die deswegen sozusagen eine Neuaufteilung der Macht, der Märkte, der Rohstoffquellen, des Einflusses auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und zwar beide Weltkriege sind so entstanden. Und ich finde, wir sollten zumindest mal diese Tatsache immer mit im Hinterkopf haben. Ich mache mal Pause, damit übersetzt
wird. Ja, sehr guter Punkt. Hepinizi selamlıyorum. Görebildiğim kadarıyla benden önce konuşan iki arkadaşla birçok noktada ortak düşünüyoruz. Bir üçüncü dünya savaşı tehlikesi giderek artıyor ve bu savaşın nedeni de emperyalist güçlerin yeniden pazar paylaşımı olacaktır. Yani esas nedeni bu olacaktır. Bu konularda ilk iki arkadaşla aynı düşünüyorum. Fakat bir konuda arkadaşlar gibi düşünmüyorum. Farklı düşünüyorum. Çünkü tarihsel süreç gösterdi ki her zaman en güçlü, en fazla silahlanmış emperyalist güç savaşlara neden olmadı. Tam tersine o anda gelişmekte olan ve pazardan pay almak isteyen daha küçük devletler savaşları başlattılar. İlk iki dünya savaşının ortaya çıkışı bu gerçeği gösteriyor. Dolayısıyla savaşın esas patlak vereceği yer Çin'le Amerika arası, bunu ben serbest interprete ediyorum. Yani bu iki büyük güç arasından ilkin başlamayabilir. Daha küçük ülkelerin birbiriyle didişmesiyle başlayabilir ve bir dünya savaşına dönüşebilir. Dankeschön.
Okay, von daher denke ich, dass wir die Möglichkeit oder nicht außer Acht lassen sollten, dass sich die Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten gegenüber der Volksrepublik China oder auch gegenüber Russland auf eine andere Art und Weise entwickeln, als wie die, dass gemeinsam als Block gegen Russland oder China vorgegangen wird. Ja. Auch wenn das im Moment der Hauptwiderspruch zu sein scheint, auf der einen Seite die Volksrepublik China anzugreifen, damit sie nicht weiter Einfluss auf der Welt nehmen kann, oder auch Russland und und China gemeinsam anzugreifen, wissen wir nicht, ob nicht in dieser Auseinandersetzung um diese Länder, um ihren Reichtum und so weiter, vorher inzwischen imperialistische Widersprüche münden, also Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten, und das ist für mich jetzt Deutschland, England, Frankreich und die USA. Die EU nenne ich nie als Block, weil ich nicht davon ausgehe, dass diese EU als Block tatsächlich militärisch in einem Weltkrieg tätig wird, weil es viel zu viele Widersprüche innerhalb dieser EU gibt. Sie schaffen es meines Erachtens gar nicht, dass sie gemeinsam rüsten, dass sie dann so weit kommen, weil sie permanent in Auseinandersetzungen verwickelt sind, wer hat wie viel Anteile, wer hat was unter der Hand und so weiter. Erstmal fertig.
Şunu da göz önünde almak gerekir. Şu soruyu şöyle sordu Brett'in. Acaba şimdi esas çelişki Çin ile işte Batı dünyası diyelim Amerika arasında görünüyor. Ama böyle bir çelişki patlak vermeden önce acaba emperyalistlerin kendi arasındaki çelişkiler Amerika ile Almanya, Amerika ile Büyük Kral, Birleşik Krallık ya da Birleşik Krallık'la Almanya gibi birkaç Fransa. Bunlar arasındaki çelişkiler daha önceden bir çatışmaya acaba neden olabilir ve tüm senaryolar başka türlü gelişebilir mi diye soruyorum dedi. Bir de Avrupa Birliği'ni özellikle hiçbir zaman Avrupa Birliği olarak söylemiyorum. Dikkatinizi çekmiştir. Çünkü böyle bir birlik yok. Avrupa Birliği içinde değişik yani birlikte silahlansalar da birlikte bazı projeleri olsa da böyle bir konuda bir ortak davranabilecek bir birlik ruhu yok.
Kendi aralarında bir anlaşmazlıklar ve çelişkiler de mevcut olduğu için yani bir topluca bir blok teşkil etmiyorlar. Yani bir ünite olarak görmemek gerekiyor diyor. Yeah. Ve o da bir potansiyeli bu tezi biraz daha destekliyor gibi. Danke.
Danke.
Nur noch ein Satz oder zwei, damit wir dann auch noch länger Zeit haben zu diskutieren. Als der deutsche Imperialismus den Zweiten Weltkrieg vorbereitet hat, war er rüstungsmäßig ausgesprochen schwach drauf. Er hatte nämlich das Jahrzehnt davor die Beschränkungen durch das Versailler Abkommen, also durch den Frieden, sogenannten Frieden von Versailles. Er durfte nur eine bestimmte Anzahl von Mannschaft unter Waffen haben und er durfte nicht aufrüsten. Das hat die Herrschenden in Deutschland nicht gestört, den Zweiten Weltkrieg zu planen und anzugehen. Allerdings brauchten sie dazu die Auslöschung jeglichen Widerstands und die Ausrichtung der gesamten Gesellschaft auf den Krieg, auf die Aufrüstung. Also, und das bedeutete, dass sie damals zu diesem Zwecke die faschistische Macht errichtet haben. Das wäre es jetzt erstmal. Das heißt für uns nur, wir müssen immer auch versuchen, diesen Zusammenhang zwischen Faschismus, also wenn sich in der Welt, wie wir das ja auch beobachten können, auch diese faschistische Richtung wieder zunimmt, die zwischen Faschismus und Krieg auch im Auge halten. Der Kampf gegen den Faschismus ist auch der Kampf gegen den Krieg. So, so weit erstmal fertig.
Okay. Bunu kısaca da ben toparlıyorum. Son olarak bir iki tane cümle belirlemek istiyorum. Almanya 2. Dünya Savaşı'nı başlattığı dönemde daha önce bilindiği gibi Versailles Sözleşmesi, 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Versailles Sözleşmesi'nden dolayı askeriye de asker sayısı kısıtlaması vardı ve kesinlikle teknik olarak ve silahlanma olarak bir artış yapması yasaktı. Ona rağmen 2. Dünya Savaşı'nı başlatmış durumdaydı. Bunu yapabilmek için ama ana koşul şuydu, belirtmek gerekiyor. Toplum içerisinde savaşa ve emperyalizme engel olacak bütün güçleri yok etmesi gerekiyordu. Bunu yapabilmek için unsur olarak faşizmi inşa etmiş bulunuyordu o tarihte. Bu da bizim için şu anlama gelmesi gerekiyor. Bu faşizmin, yani faşist bir toplum düzeninin emperyalizm ve savaşla alakasını da gayet dikkate almamız gerekiyor ve gözlemlememiz gerekiyor. Teşekkürler.
Bir cümleyi de ben ekleyeyim. Bu faşizmle savaş arasındaki ilişkiyi kurduktan sonra şöyle bir cümle söyledi. Faşizme karşı mücadele aynı zamanda savaşa karşı mücadeledir. Savaşın çıkmasına karşı mücadeledir dedi. So, wir hoffen haben konnten wir einigermaßen inhaltlich gut wiedergeben. Werden wir bald sehen.
Genau. Ich sage mal zwei Sachen, einmal auf Deutsch und auf Türkisch. Wir bemühen uns, die Dolmetscher-Tätigkeit so zu machen, dass der Sinn erhalten bleibt nach Möglichkeit. Ja. Sollte dennoch irgendwas unklar sein an irgendeiner Stelle, das kann auch an uns in dem Moment gelegen haben. Wir sind darauf bedacht, das sofort zu klären. Der Inhalt steht im Vordergrund. Ja. Einmal auf Türkisch. Çevirileri yaparken önemli olan fikirlerin ön plana çıkmasına dikkat ediyoruz. Bazen söylemler bizden kaynaklanarak yanlış olabilir yahut da teknik olarak en iyi kelimeyi seçmemiş olabiliriz. Böyle bir durumda bunları sonradan çözmemize de yardımcı olabilirsiniz. Soruyla, tertiplemeyle vesaire. Ben düşünün, teşekkürler.
So.
So, dann gehen wir doch gleich an Hamza weiter.
Hamza abi, sözü sana tekrar verdiler.
Teşekkür ederim. Ben geçen sefer dünyanın çatışma bölgeye aslında Latin Amerika'yı saymadım.
Ich hatte gerade, als ich die Konfliktregionen aufgezählt habe, Latin Amerika nicht dazu gezählt.
Ama güçlü bir alan değil.
Zwar nicht
Orta Doğu gibi değil yani.
Ist auch ein Konfliktbereich, aber nicht vergleichbar mit der Nahen Osten.
Gerek onun Greta mıydı şeyin konuşmacının adı?
Evet, Greta.
Çok güzel, onun şeyine çok katılıyorum, sözüne.
Greta's Worte besonders der letzte Abschnitt waren sehr sehr schön. Da möchte ich mich auch anschließen und da noch mal ansetzen.
Mesela İsrail dünya savaşına yol açacak adımları çok attı.
Beispielsweise hat Israel bedeutende Schritte geleistet, die einen Weltkrieg einleiten können.
Son olarak Amerika'nın çok sıkı abluka uyguladığı Suriye'ye petrol götüren İran tanklarını, İran gemilerini defalarca vurdu.
Zum Beispiel hat Israel mehrere Tanker von der Iran praktisch die nach Syrien, die unter
unterwegs waren, unterbunden aufgrund der Beschränkung, die USA in der Region ausübt.
Bunun üzerine Rusya İran tankerlerine refakat etmek zorunda kaldı.
Daraus resultierend musste Russland die Schiffe, die unterwegs
der iranischen Marine gehörten,
Begleitschutz bieten.
Hatta Suriye'den bir füze attı.
Auch hat Russland aus Syrien eine Rakete abgeschossen.
Bu füze İsrail'in nükleer tesisinin çok yakınına düştü.
Diese Rakete prallte ganz nah in der Nähe der Nuklearstation in Israel.
Bu bir uyarıydı.
Und das sollte eine Warnung sein.
Yani dolayısıyla dünya savaşı tehlikesi dünyada devrimci hareketlerin, anti-emperyalist hareketlerin zayıflaması nedeniyle daha çok mümkün.
Dadurch, dass die anti-emperyalistischen und auch revolutionären Bestrebungen oder antikapitalistischen Bestrebungen auf der ganzen Welt abgeschwächt sind oder schwächer werden, macht die Wahrscheinlichkeit eines Weltkriegs umso höher.
Amerika NATO'yu genişletti.
Amerika die NATO erweitert.
Şimdi Gürcistan'la Ukrayna'yı da katmak istiyor.
Jetzt versucht USA Ukraine
und Georgien
mit einzubeziehen.
Rusya'yı her taraftan kuşattı.
Und hat somit Russland von allen Seiten belagert, umzingelt, umstellt.
Ve Rusya'yı her taraftan kuşattı ve ayrıca NATO'yu savaşmak için NATO'yu herhangi bir ülkeye saldırılması şartını ortadan kaldırdı. Herhangi bir üyeyi.
Dann hat die USA halt durchgesetzt, dass diese Regelung, dass das NATO überhaupt auf einen Krieg ziehen darf, wenn eine NATO-Stadt angegriffen wird, praktisch annulliert. Ja, vom Weg geräumt, ja.
Libya'ya gereksiz saldırdı. Hiçbir şey yokken.
Die NATO hat Libyen ohne jeglichen Grund angegriffen.
Daha önceden Jugoslavya'ya saldırmıştı 1995.
1995 geschah das gleiche mit Jugoslawien.
Amerika Çin karşısında sürekli geriliyor.
Die USA spannt sich immer mehr an in Konfrontation mit China.
Çin bugün hızla gelişiyor.
China entwickelt sich aktuell mit einem sehr hohen Tempo.
Ve bambaşka bir metotla egemenliğini geliştiriyor.
Und versucht seine Vorherrschaft, also China, mit einer ganz anderen Methode umzusetzen oder zu entwickeln.
Tamamen ekonomik.
Absolut ökonomisch orientiert.
Ayrıca donanmasını çok geliştiriyor.
Darüber hinaus entwickelt China die Marine sehr in hohem Maße.
Ve ayrıca İpek yolunu yapıyor şimdi.
Und baut die Seidenstraße aus.
Fakat Amerika Çin'i bir askeri şeyde çok kolay yenebilecek durumda.
In einem Militärangriff, aber China ist nicht so stark gegenüber den USA. Also USA hat da relativ hohe Übermacht, sage ich jetzt.
Dünyanın 70 ülkesinde.
Kaç ülke?
70.
In 70 Ländern
der Welt.
700 şeyi var. Askeri tesisi var, üssü var.
Hat die USA 700 Militärstützpunkte.
Çin'in bu yok. Çin'in yok bu.
China verfügt darüber nicht.
İsterse Çin'in ticaretini sabote edebilir.
Wenn USA es möchte, könnte sie die Wirtschaft oder den Handel der China von China sabotieren.
Dünya ticaretinin çok büyük kısmı denizlerden yapılıyor. Yaklaşık %80.
80% des Welthandels erfolgt letztlich über die Seewege.
Amerika Çin'e yönelik çok agresif davrandı defalarca.
Die USA hat sich China gegenüber mehrmals aggressiv aufgebaut.
Jugoslawya'da elçiliklerine bomba attı. Kazara. Tırnak içinde kazara.
Son cümleyi tekrar alayım abi.
Jugoslawya'da Çin elçiliğine bomba attı.
In Jugoslawien damals hat angeblich aus Versehen die chinesische Botschaft auch bombardiert.
Libya'da Çin'in bütün anlaşmalarını geçersiz hale getirdi işgal ederek.
In Libyen hatte auch China sehr viele Verträge durch diese Annexion durch die NATO, sagen wir, sind alle jetzt ungültig.
Çin sürekli askeri çatışmadan kaçınıyor.
China versucht sich permanent von einer militärischen Auseinandersetzung zu distanzieren, also das zu vermeiden.
Fakat aynı zamanda
gleichzeitig jedoch
son 10 yılda askeri potansiyelini çok geliştirdi Çin.
Hat China in den letzten 10 Jahren das militärische und das Potenzial um ein Vielfaches gesteigert.
Rusya 2000 Rusya 1991'den beri sürekli parçalanmaya çalışılıyor.
Seit 1991 versucht man Russland dauerhaft immer weiter zu zerteilen oder zu spalten.
Bunlar çok büyük gerilim kaynakları.
Das sind alles Quellen oder Potenziale, die eine Anspannung der Stimmung, der Explosivität fördern können.
Türkiye'de İsrail gibi agresif ülkelerden biri.
Auch die Türkei ist verglichen mit Israel einer von den aggressiveren Staaten der Welt.
Mhm. So. Ve Erdoğan başta kalabilmek için.
Und Erdoğan versucht, um an der Macht zu bleiben.
Rusya ile Amerika ve Çin, Amerika ile Çin ve Rusya arasındaki çelişkide oynuyor, kendine güç yaratmaya çalışıyor.
Versucht aus diesem Geflecht zwischen USA, Russland und China für sich selbst eine geeignete und gute Position zu finden.
Ukrayna'da Amerika'nın yanında yer aldı.
Ukraine ist jetzt an der Seite.
Nein, die Türkei in Ukraine, was da passierte,
ach so.
Alliierte mit den USA.
Genau, Türkei stellt sich auf die Seite der USA.
Bezüglich der Ukraine-Konflikt.
Istanbul'a bir kanal açarak,
İstanbul'a
Boğazlar dışında bir kanal açarak,
indem in Istanbul ein Kanal gebaut worden ist oder erschaffen worden ist,
wird noch nicht.
Erschaffen wird, ja.
Ist der noch nicht.
Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemeye işaretlerini veriyor.
Das gilt als Zeichen dafür, dass ein Hindernis geschaffen werden soll, dass Russland sich eine Zufahrt zum Mittelmeer hat.
Nicht mehr.
Amerikan gemileri bu durumda bölgeye rahatlıkla girip kalabilecek.
Die amerikanische Marine kann infolgedessen dann viel leichter in das Mittelmeer und da Kontrolle ausüben.
Also darf ich kurz vielleicht einen Satz dazwischen fügen, also dass die ganze internationale Verträge regeln ja diese Zufahrt über den Bosporus etc. Und die Türkei baut jetzt einen Kanal, der praktisch von diesen ganzen Verträgen unabhängig von der türkischen Regierung bestimmt werden kann, wie das gebraucht wird, benutzt wird. Dankeschön.
Aber benim gördüğüm en saldırgan güç, savaşı en kışkırtan güç İsrail.
Destotrotz, also die aggressivste Kraft im Moment einen Weltkrieg vielleicht anzetteln möchte, ist Israel.
Şeyde Avrupa Birliği içinde Almanya Çin ve Rusya'yla ekonomik ilişkiler geliştirmek istiyor.
Die Europäische Union möchte eigentlich mit China und Russland ökonomisch mehr handeln, also Volumen erhöhen.
İşte mesela Rusya Almanya'yı Avrupa'nın merkez petrol ve doğalgaz dağıtıcısı yapmak istiyor.
Nereye abi, hangi ülkeyi?
Almanya'yı Avrupa'nın merkezi petrol ve doğalgaz dağıtıcısı.
Kim yapmak istiyor bunu? Almanya mı?
Rusya. Rusya Almanya'yı böyle yardım etmek istiyor.
Also Russland möchte, dass Deutschland praktisch eine zentrale Rolle von der Verteilung von Öl und Gas wird.
Çin çok müthiş ekonomik şeyler sunuyor. Avantajlar sunuyor Çin.
China bietet Deutschland und EU sehr viele Vorteile, was Ökonomie angeht, an.
Ama Amerika sürekli bloke ediyor.
Aber die USA blockiert ständig solche Bestrebungen.
Dolayısıyla şimdi kampta bir kamplaşma var ama kamplar eskisi gibi değil. Yani Almanya ve Avrupa ülkeleri mesela ve başka ülkeler Amerika'nın etkisindeki bunların Çin'le ve Rusya'yla ekonomik ilişkiler geliştirme potansiyelleri daha yüksek. Ya daha yüksek dedim, Amerika'dan daha yüksek değil.
Eski
1991 öncesine göre daha yüksek.
Es gibt zwar eine starke Blockbildung erneut, aber auf der anderen Seite findet diese Blockbildung nicht so statt, wie sie in der Vergangenheit mal existiert hat. Und als Beispiel hat der Genosse einige Sachen angeführt, die du
also hat hast. Also diese ökonomische Interessen oder diese Handelsvolumen zwischen China und Russland und bestimmte europäische Länder praktisch dienen auch dazu, dass die nicht unbedingt 100% an der Seite von einem Block sich positionieren können.
Şimdi Irak'ın işgaline, Afganistan'ın işgaline, Suriye'nin işgaline, Libya'nın işgaline dünya ilerici güçleri tavır alamadı.
Als sage ich jetzt westliche Alliierten oder USA, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien praktisch angegriffen und zum Teil auch besetzt haben. Die fortschrittlichen Kräfte haben dagegen leider keine Position annehmen können.
Güçlendirilmesi gerekiyor. İlerici savaş karşıtı güçlerin birleşmesi ve kuvvetlenmesi gerekiyor.
Antikriegs- und antiimperialistische Kräfte müssten daher in Folge gestärkt werden und das müsste im Vordergrund stehen.
Und mesela,
Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit, ja.
Mesela İsrail en son olarak Filistin'i açıkça provoke etti.
Beispielsweise hat Israel jetzt kürzlich Palästina ganz offen provoziert.
Çok açık bir şekilde yaptı bunu. Buna rağmen dünyada tepkiler çok zayıf.
Trotz dessen ist diesbezüglich auf der Welt eine Protesthaltung sehr sehr schwach ausgeprägt.
Büyük risk yaratıyor.
Und das stellt ein hohes Risiko dar.
Şimdi İsrail şu anda İsrail Orta Doğu'da.
Also gerade jetzt Israel in der Nahen Osten,
Afrika'da,
in Afrika,
Kaukasya'da
und in Kaukasien,
bölgesel bir güç durumunda,
ist in einer regionalen Vorherrschaftsposition und macht
çok etkili, çok etkili,
sehr effektiv.
Ve ülkelerin bölünmesi için çalışıyor sürekli.
Und bestrebt stetig, dass Staaten geteilt oder gespalten werden.
Tıpkı Birinci Dünya Savaşı öncesindeki duruma benziyor durum. Emperyalist saldırganlığı. İsrail bunu Amerika adına yapıyor. Batı adına yapıyor İsrail bunu.
Diese Position ist vergleichbar mit der Situation, die vor dem Ersten Weltkrieg vorgeherrscht hat. Und Israel handelt dabei vorgegebenermaßen im Sinne des Westens oder des westlichen oder amerikanischen Blockes.
Yani buna büyük sorun yaratıyor. Yani çatışma bölgeleri Orta Doğu'da çok ciddi çatışma şeyleri yaratıyor.
Diese Konstellation stellt gerade den Nahen Osten als einen großen Krisenherd und Potenzial da für einen Krieg. Größer, erwachsenen Krieg, ja.
Eğer Orta Doğu'da bir savaş çıkarsa bunu İsrail ateşler.
Sollte es im Nahosten einen größeren, überregionaleren Krieg geben, würde diesen Krieg Israel stark anfeuern.
İran'ı defalarca provoke etti.
Iran wurde mehrmals provoziert seitens Israel.
Evet, bu kadar.
Ja, das war's. Dankeschön.
Neşemizi kaçırdın abi.
Gut, dann würde ich wieder an Jörg Kronauer übergeben.
Şimdi zor zaman başlıyor.
Oh, güzel, iyi.
Ja. Vielleicht drei Punkte. Der erste, es stimmt, dass die Wirtschaftsbeziehungen vor allem zwischen Deutschland und China sehr eng sind. Nur enge Wirtschaftsbeziehungen verhindern keinen Krieg. Vor dem Ersten Weltkrieg hat Deutschland sehr viel im Russlandgeschäft verdient. So viel, dass es stark genug wurde, um Russland angreifen zu können.
Sollen wir da schon mal rein, ja, oder? Buna dair üç tane nokta sunmak istiyorum. Birincisi, doğru, Almanya'nın Çin ile ekonomik bağları çok yakın. Fakat ekonomik bağlantıda olmak, yani bir ticaret ilişkisinin çok yoğun olması herhangi bir savaşı veyahut da bir düşmanlığı engellemez. Buna örnek olarak Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya Rusya ticaretiyle gayet çok para kazandı ve buradaki kazandığı parasal güçle Rusya daha sonra savaş açtı.
Der zweite Punkt. Ich denke, dass prinzipiell auch der Konflikt zwischen den großen imperialistischen Mächten eskalieren kann. Also der zwischen Deutschland und den USA. Im Moment ist es so, dass der militärische Abstand sehr groß ist zwischen den USA und Deutschland. Die deutschen Planungen sehen vor, dass das nächste Rüstungsniveau 2035-40 erreicht ist. Und das soll dann sozusagen mindestens genauso stark sein wie das der USA. Das wäre der Zeitpunkt, wo es nach gegenwärtigen Planungen dann kritisch werden würde. Ja, das wäre der zweite.
Vielen Dank, teşekkürler. İkinci noktayı, birinci nokta Rusya-Almanya örneği vermiştik. Oradan devam ediyoruz. İkinci noktada prensip de şu noktada ben de hemfikirim dedi. Emperyalist güçler, ülkeler kendi aralarındaki çelişkilerden dolayı kendi aralarında da bir eskalasyon durumu olabilir, bir patlama durumu olabilir dedi. Şu an mesela o potansiyel biraz daha düşük görülse, örneğin Amerika ile Almanya'nın arasındaki askeri potansiyel farkı çok yüksek, daha henüz çok yüksek. Dolayısıyla orada bir eskalasyon ya da bir patlama potansiyeli daha zayıf görünüyor. Fakat Almanya mesela planlara göre bir sonraki potansiyel katlama seviyesini 2035 ve 2040 arasında oluşturmayı hedefliyor ve planlıyor. Ve hedeflenen seviye de en az Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü kadar olacakmış. Ve bu zamandan baktığımız zaman o noktaya gelindiği an biraz daha kritik bir duruma yaklaşmış oluyoruz. Dankeschön, teşekkürler.
2000 kaç dediniz? 2000 kaç?
2035 ve 40 arasına hedeflenmiş. O tarihte o seviyeye ulaşılacakmış. Aynı seviyede en az.
Und der dritte Punkt noch. Ich denke, es gibt einen Unterschied zu der Zeit jeweils vor den zwei Weltkriegen. Und das ist der, gerade vor dem Ersten Weltkrieg, Deutschland galt als zu spät gekommen. Das heißt, es war sehr viel ökonomisches Potenzial da, was schnell entfaltet werden konnte und zu einem starken Machtzuwachs geführt hat. Das hat auch vor dem Zweiten Weltkrieg geklappt, dieses große Potenzial schnell sehr stark zu machen. Heute denke ich, ist es eine andere Situation. Die Bundesrepublik hat das nicht mehr dieses Nachholpotenzial, das sie damals hatte. Zumindest ist es nicht offensichtlich. Und seit längerer Zeit kann sie ihre Stellung in Europa immer dominanter machen, aber nicht auf globaler Ebene. Und das ist, denke ich, ein Unterschied in der Gesamtkonstellation für einen Weltkrieg. Das macht die Sache meiner Ansicht nach nicht ungefährlicher, denn erstens weiß man nicht, ob es nicht doch gelingt, ob es Deutschland nicht doch gelingt, plötzlich neues ökonomisches Potenzial sich zu eröffnen und zu entfalten. Und zweitens, auch wenn das nicht gelingt, gerade ein Staat, der vor dem Verlust von Macht steht, wird ja aggressiv und gefährlich bei dem Versuch, seine Macht zu verteidigen. Also gerade der Abstieg ist eine hoch eskalationsgefährdete Phase. Das vielleicht dazu, damit, das wären die drei Punkte.
Ich habe es weitestgehend erfasst gegen Ende. Kann es sein, dass ich die letzten Ausführungen vielleicht nochmal nachfragen werde? Üçüncü nokta, şu duruma dikkat çekmek gerekiyor. Şu anki pozisyon, dünyadaki pozisyon iki dünya savaşı öncekisiyle kıyasladığımız zaman yine de farklı görüyor. Birinci dünya savaşında şöyle bir durum oluşmuştu. Örnek Almanya. Almanya emperyalist mücadelelerde, dünyada paylaşımda geç kalmıştı. Geç kalan ülke olarak sıfatlandırılıyordu. Fakat aynı zamanda ekonomik bir potansiyela, hızlı bir ekonomik potansiyela sahipti. Ve o ekonomik potansiyelini hızlı bir şekilde silahlanmaya ve güç kazanmaya kullanabildi ve Birinci Dünya Savaşı'nı bu şekilde başlatabildi. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanya böyle davranabildi. Bugünkü durumla kıyasladığımız zaman şu fark görünüyor. Bugün Almanya, o zamanla kıyaslarsak, o zamanki dünyadaki güç dağılımıyla kıyaslarsak, Almanya'nın öyle bir ekonomik yol alma potansiyeli orantısıyla biraz daha az görünüyor. Bu da bu savaş potansiyeli açısından bakıldığında Cihan Harbi tehlikesini daha az göstermiyor. Tam tersi, bu tam farklı bir duruma da getirilebilir. Birincisi şu an herhangi bir ekonomik potansiyeli oluşturabilir mi Almanya, Federal Almanya? Bilemeyiz. Belki birden farklı ticaretlerden daha fazla kaynak kazanma şansına sahip olabilir. Bu birincisi. İkincisi olmasa bile güç kaybetmekte olan bir devlet bazen çok daha saldırganlığa da eğilebilir. Yani bir panik durumundan dolayı örneğin.
Gücünü kaybeden bir ekonomi ya da işte siyasi etkisini kaybeden bir ekonomi savaş çıkarma potansiyeli yükselmiş olabilir. Bir de şey diyor, Almanya'nın şu anki potansiyeli belki Avrupa Birliği'nde kendisini dominant kılabilir. Fakat global ölçüde herhangi bir şansı yok Almanya'nın dünya pazarına ya da ekonomik ya da siyasi olarak dünyada bir işte lider devlet ya da işte savaş çıkarabilecek emperyalist bir devlet pozisyonuna gelebileceğine inanmıyorum dedi.
Teşekkürler Fatih.
Dankeschön. Und dann würde ich wieder an Gretel übergeben.
Gut, ich versuche es auch möglichst kurz, drei Punkte nochmal anzusprechen. Der erste direkt zu Jörg, weil der jetzt gerade der letzte war, das ist praktisch. du hast gesagt, Deutschland hat nicht mehr das Nachholpotenzial wie vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das halte ich für einen Irrtum. Deutschland war weder vor dem Ersten noch vor dem Zweiten Weltkrieg, auch ökonomisch sozusagen, hat er deswegen noch nicht die damalige Weltmacht England überholt. Ja. Aber er ist sehr viel schneller gewachsen als die damaligen Weltmächte, also die Führer sozusagen. Ja. Wenn man das jetzt heute betrachtet, dann ist es so, dass Deutschland ökonomisch durchaus sehr stark ist und im Vergleich zur USA relativ, immer relativ, nicht absolut gesehen, die USA eher schwächer wird, ökonomisch. Das sind dann Ausdruck, kleine Ausdruck, Ausdrücke, nee, ein kleiner Ausdruck davon, waren dann die Reaktionen von Trump. Die Rechten machen das ja immer am deutlichsten, weil sie dann direkt losschlagen, ja, wo er sozusagen auch gegen diese ökonomische Stärke des deutschen Imperialismus, die er erreicht hat, in Bezug auf die USA, da ging es jetzt nur um die Handelsbeziehungen, Handelsbilanzen und so weiter, ja auch direkt dann angegangen ist und sozusagen angefangen hat, dann mit Strafzöllen und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist kein großer Unterschied zu der Situation vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
Jetzt muss, glaube ich, erstmal übersetzt werden.
Ja, ich höre auch schon jetzt auf, ja.
Ist der erste Punkt denn abgeschlossen, bitte?
Ja, der ist abgeschlossen.
Okay. Ben de üç noktayla toparlamak istiyorum. Birinci nokta direktmen Jörg Gronau'ya yönelik bir ekleme. Almanya örneğinde bir düzeltme yapmak istiyorum. Orayı ben biraz farklı görüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya orantılı olarak bakıldığı zaman evet daha hızlıydı. Diğer güçlere göre mesela İngiltere daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına rağmen ama büyüme açısından Almanya o zaman biraz daha güçlüydü. Fakat bugün hala da öyle. Yani bir yol alma veyahut da bir katlanma potansiyelinin az olması anlamına gelmiyor, tam tersi. Örnek olarak Almanya'nın ekonomisi hızla büyüyor. Amerikan Birleşik Devleti'nin ekonomisi biraz daha böyle düşerken. Zaten bunun bir reaksiyon olarak, bir tepkisi olarak Trump örnek verildi. Bu gümrük cezalarını direkt üslup olarak takındı. Bu bir örnektir. Yani Almanya bu konuda yani ana hattıyla yine aynı öyle bir ekonomik potansiyel, geliştirme potansiyeline hala da sahip. Tıpkı İki Dünya Savaşı'ndan öncekisi gibi kıyaslanır bir durum. Dankeschön, teşekkürler. Ekleme?
Bir ekleme yapayım. Belki şey çok önemli değil ama şey diyor, tabii ki mutlak olarak Alman ekonomisi işte Amerikan ekonomisini geçmedi ama oransal olarak biri büyürken diğeri küçülüyor. Yani bu tabii ki Amerikalıların kafasını karıştıran ve tedbir almaya zorlayan bir nedendi. Yani o gümrük vergileri vesaire cezaları. Ya.
Teşekkürler.
Der zweite und der dritte Punkt sind zu Hamza. Der zweite Punkt ist, ich glaube, es ist sehr notwendig, immer zu untersuchen, was es bedeutet, wenn wir sagen, die NATO hat da zugeschlagen und die NATO hat da zugeschlagen. Um den Menschen aufzuzeigen, dass es kein Block ist unter der Führung des US-Imperialismus, weil es wendet sich dann immer bei uns im Land, also in Deutschland ist das extrem, dass sich dann viele fortschrittliche Länder immer gegen die USA wenden, als vermeintlichen Führer allen Übels, und dahinter völlig verschwinden die Interessen des deutschen Imperialismus. Sie also sozusagen in die Gefahr laufen, dem deutschen Imperialismus, also unserem Hauptfeind, Rückendeckung zu geben. Und ich möchte dazu noch zwei oder drei Beispiele anführen. Der Krieg gegen Jugoslawien war zwar ein Krieg der NATO, aber es war ein Krieg, der vom deutschen Imperialismus angezettelt worden ist und vorangetrieben worden ist. Erstens. Zweitens. Der Krieg gegen den Irak war kein NATO-Krieg, sondern es war ein Krieg mit einem Bündnis von Staaten um die USA herum. Deutschland, Frankreich, Russland waren dagegen. Ja. Der Krieg gegen Libyen war kein NATO-Krieg. Es hat angefangen von Frankreich und England. Genau die haben angefangen, Libyen zu beschießen. Und dann ist die USA noch eingestiegen. Deutschland hat sich enthalten. Es war kein NATO-Krieg. Ja. Also wir müssen immer unterscheiden, dass sich ja, was ist da eigentlich was, und herausarbeiten, warum verhalten sich die einen Staaten so und warum die anderen so? Also die Konkurrenz, die da dahinter steckt. Das war jetzt mein zweiter Punkt in ganz großer Kürze.
İkinci nokta Hamza Yoldaş'a yöneliktir. Üçüncü nokta da Hamza Yoldaş'ın söylemlerine yönelik olacak. İkinci noktada Amerikan Birleşik Devleti veyahut da NATO'nun başlattığı bir herhangi bir yerde bir savaşı adlandırırken yahut da dile getirirken şundan kaçınmamız gerekiyor. Yani o dikkatle analiz edilmesi gerekiyor. Kim, nerede, nasıl, hangi sebeplerden saldırdığını çok dikkatli analiz ve dile getirmek gerekiyor. Çünkü NATO'nun başını Amerika Birleşik Devletleri çekiyor demekle veyahut da NATO saldırdı veyahut da Amerikan Birleşik Devletleri saldırdı dediğimiz an şu tehlikeye yol açmış oluyoruz. Mesela blokun içerisinde Alman emperyalizmi tam olarak nasıl çalıştı, hangi rolü oynadı veyahut da başka ülkeler hangi rolü oynadığını örtbas etmiş oluruz veyahut da onu dikkatten kaçmış olur ve unutmayalım ki ana düşmanımız kendi ülkemizde duruyor diyorsak eğer analiz açısından o düşmana destek vermemiş oluyoruz. Dolayısıyla çok ayrıntılı analiz etmemiz gerekiyor bunları, çünkü kendi aralarındaki çelişkileri ön plana çıkarırsak daha iyi bir mücadele şansına sahip oluruz. Bu doğrultuda iki tane örnek verildi. Onları da Hıdır Yoldaş ayrıntılarıyla kısaca da...
Sen NATO savaşı olarak saydın Hamza. Mesela Yugoslavya savaşı ya da Irak savaşı. Oysa Yugoslavya savaşı Alman emperyalizminin başlattığı, diğerlerinin desteklediği bir savaştı. Yine Irak savaşı Amerika ve çevresinde birkaç ülkenin başlattığı, Fransa ve Almanya'nın ise uzak durduğu bir savaştı. Bir NATO savaşı değildi dolayısıyla. Aynı şey Libya için de geçerli. Libya'da Fransa esas olarak işin başını çekti. Birçok Avrupa ülkesi veya NATO ülkesi bunun içinde direkt yer almadılar. Yani bunu da biraz ayrıntılı tespit etmek daha iyi olur. Şeyi de eleştirdi. Gerçi Cumhur onu biraz söyledi ama mesela biz hep NATO falan diyoruz diyor. Uluslararası ilerici güçle ne zaman bir şeyi eleştirmeye kalksalar hep Amerika ve NATO'yu gündeme getiriyorlar. Oysa daha böyle ayrıntılı yaptığımızda gerçek düşmanı daha iyi tahlil edebiliriz diyor. Yani o şeyi, sorumluları gözden kaçırmaya neden olan bir tutum diye eleştirdi.
O şekilde eleştiri bu doğrultuda sunuldu. Yani analizimizi, tespitimizi, ifadelerimizi düzgün yaparsak ilerici güçlerin gözünden bir şeyler kaçmaz o zaman. Yani daha pragmatik, daha pratik olur anlamında bir eklemeydi.
So.
Dankeschön, teşekkürler. Fertig. Dritter
Punkt. die Konflikte in Regionen, zwischen regionalen Mächten können meines Erachtens durchaus zum Anlass genommen werden für einen dritten Weltkrieg. Aber sie werden kein dritter Weltkrieg, solange sie unter diesen Mächten stattfinden. Ja. Wir müssen gucken, wiederum bei diesen regionalen Konflikten, welche Großmächte hinter welchen Seiten stehen und welche Interessen sie dort vertreten. Dann nämlich, wenn das zum Punkt wird in diesen regionalen Konflikten, dann kann daraus auch ein Weltkrieg werden. Solange das nicht so ist, ist es nicht. Wichtig ist es zu sagen, wer kämpft da eigentlich im Hintergrund gegen wen? So, und jetzt muss ich leider, ich wollte es eigentlich verhindern, nochmal auf Israel kommen. Ich will es deswegen verhindern für Hamza und die Genossen aus der Türkei, weil sich im Regelfall bei dem Thema Israel-Palästina die Linken hier in Deutschland erstmal die Köpfe einschlagen, bevor überhaupt irgendwas anderes passiert. Aber es geht jetzt nicht anders. Du hast gesagt, Hamza, zumindest wurde es so übersetzt, Israel ist die aggressivste Kraft für den Weltkrieg oder die aggressivste Kraft für den Weltkrieg ist Israel.
In der Region.
Okay, in also, der Region ist schon wieder eine Einschränkung.
Das war in dem Kontext, aber...
Ja, ja. Ich möchte dazu nur kurz was sagen, aber da sind wir uns vielleicht auch einig, aber damit wir es wissen. Dass Netanyahu jetzt im Moment oder die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre nochmal relativ so aggressiv auftreten kann, also die israelische Regierung, liegt natürlich daran, dass die US-Regierung, also unter Trump, ihm da auch volle Rückendeckung gegeben hat. Ja? Wir denken daran, die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, was bisher immer klar war, dass das nicht passiert, ja? Was natürlich ein Affront gegen die Palästinenser ist. Wir müssen daran denken, dass er freie Hand gegeben hat für die Siedlungen. Die weitere Ausdehnung der Siedlungen ist auch ein Affront. Ja. Es war schon immer, also es ist, Israel ist sozusagen, der US-Imperialismus hat Israel immer benutzt als Speerspitze sozusagen da unten gegen die arabische Welt. Und er konnte es benutzen, weil natürlich Israel aufgrund seiner Erfahrung tatsächlich bestimmte Sicherheitsinteressen hat, die man auch kennt und weiß, woher die kommen, nämlich in diesem Gebiet auch bleiben zu wollen und einen Staat zu haben, der Juden schützt. Ja, das muss man einfach wissen. Das ist da drin. Das ist auch der Punkt, wo wir uns dann hier immer mit den Linken schlagen. So, das ist die eine Seite. Dann gucken wir auf die andere, nämlich Iran. Iran ist es so, dass es vor allem die Europäer und der deutsche Imperialismus, Frankreich und so weiter sind, die ein seit Jahren ein extrem hohes Interesse daran haben, dass ein Abkommen mit dem Iran geschlossen wird, unter dem sie wieder, was Frankreich angeht, Öl und Gas Rechte kriegen, was Deutschland angeht, dass der gesamte ökonomische Handel wieder aufgenommen wird und damit auch der Einfluss im Iran, auch zum Iran beziehen ja, bestehen ja ewig lange Beziehungen vom deutschen Imperialismus dort runter. Das heißt, als Trump sozusagen das Abkommen gekündigt hat, war das für den deutschen Imperialismus erstmal eine Niederlage und auch sowas wie ein Affront, weil sie hatten ja schon eigentlich ausgemacht, was da unten alles installiert wird, investiert wird und so weiter und so fort. Und das ging jetzt nicht mehr. Also man muss gucken, wer steht hinter wem, damit wir nicht Gefahr laufen, dass wir unseren eigenen Imperialisten in Auseinandersetzung unterstützen. Das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten das tun, was unsere Aufgabe ist, zu zeigen, wie der deutsche Imperialismus überall vordringt und zu zeigen, dass die Losung, die sowieso in jedem imperialistischen Land gibt, nämlich jeweils den eigenen Hauptfeind zu schlagen, auch für uns hier gilt, den eigenen Hauptfeind schlagen und nicht den US-Imperialismus. Danke.
Üçüncü nokta, doğru çelişkiler, emperyalist çelişkiler bölgede hep güçler arasında olabiliyor. Mesela Orta Doğu'da. Fakat bu çelişkiler veyahut da kavgalar oluştuğunda bunlar tabii ki bir yüzey, yani bir dünya savaşı için her zaman bir yüzey bahane olabilir. Ama olmayabilir. Çünkü önemli olan nokta şu. Oradaki güçler savaştığı, birbiriyle savaştığı zaman her zaman diğer büyük emperyalist güçlerin kavgada, o savaşta oynadıkları arka plandaki rolü her zaman iyi gözlemlemek ve analiz etmek çok doğru olacaktır. Çünkü Asıl onların oradaki bölgedeki oynadığı rolleri analiz edersek büyük bir savaşın, bir dünya savaşının önüne geçme şansımız asıl o zaman da olur. Çünkü yani ana düşmanımız kendi ülkemizde diyorsak bu da onun bir gerekçesidir ya da bir sebebidir, önemlidir. Bu bağlantıda büyük bir hassasiyetle İsrail konusuna değinmek zorundayım. Türkiye'den katılan Türkiye solcu arkadaşlar bu noktayı bilmeyebilir. Biz Almanya'daki solcular İsrail-Filistin arasındaki çatışma kendi aramızda gündeme geldiği zaman önce bir orada birbirimizle bir kaidesel, kuralsal bir kavga başlıyor genelde. Alman solcular bunu çok iyi bilir. Yine de değinmek istiyorum ve zorundayım. Bunları yaparken bazı şeyleri unutmamak gerekiyor. Sonuçta tabii ki İsrail'in o bölgede Amerika açısından bir maşa veyahut da bir mızrak ucu olarak kullandığı tabii ki emperyalist analiz açısından doğrudur, kesindir. Ayrıntılarına Hıdır Yoldaş devam edecek. Die Gegenmaßnahmen, wer ich zu den Beispielen, Grete, die du vorhin genannt hast, mit Iran und mit Israel als Speerspitze, diese letzten Ausführungen, ja. Wird der Genosse Hüder zusammenfassen. Ich werde eventuell Rückfragen stellen, falls da was an Informationen wichtiger Art weggekommen ist hier. Ja. Weil das einfach ein sehr wichtiges Thema war, da werde ich eventuell Rückfragen stellen. Warte da. Ja.
İsrail meselesini aslında açmak istemiyordum dedi ama Hamza birkaç sefer İsrail'i bölgede işte daha doğrusu dünya çapında şu anda bir dünya savaşını çıkarabilecek en saldırgan güç olarak tarif ettiği için oraya değinmek zorundayım. Fakat Netanyahu hükümetinin saldırganlığının özellikle Trump hükümeti döneminde artmış olduğunu gözlemliyoruz. Bunu gözden kaçırmayalım çünkü elbette ki Netanyahu geçmişte de böyle şeyler yapmak istedi ama Trump yönetiminin örneğin işte konsolosluğu Kudüs'e taşıması, yeni yerleşim yerlerinin açılmasına ses çıkartmaması ve benzeri gibi açık çek vermesi onlara bunların saldırganlığını da arttırdı. Şunu da biliyoruz zaten, İsrail devleti tanıdığımız en militarist devletlerden biridir ama bunun bir tarihsel gerekçesi var. Onlar Orta Doğu'da bir devlet olarak kalmak istiyorlar. Çünkü Yahudilere şu anda sunulan tek güvenli yer orası. Bu güvenliği sağlayabilmek amacıyla da yok çok yüksek askeri olanaklara sahipler ama tabii ki bunlar da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ve onayıyla.
Bu iki yönleri de her zaman iyi analiz etmek gerekiyor.
Sonra şey meselesinde de mesela Amerika ya da Trump'ın yaptığı gelişmelerden bir tanesi de şey dedi. Mesela tüm Batı İran'la yapılacak bir atom anlaşmasını bekliyordu. Öyle bir şey olmuş gibiydi. Öyle olsaydı işte nereye nasıl yatırım yapılacak, Fransa olsun, Almanya olsun bunların tüm planlarını yapmıştı. Fakat Trump tek taraflı olarak bu anlaşmayı iptal etti. Anlaşmadan çekildi yani tartışmalardan. Dolayısıyla hem Fransa'ya hem Almanya'ya ciddi bir hakaret ederek ve onları işte oradaki planlarından ve gelir kaynaklarından yoksun bırakarak buralardan çekildi. Bunun dışında bir not almamışım. Yani benim açımdan öz olarak zaten söylenmek istenen bu. Yani burada özellikle destek çekilen bölgesel güçlerin her ne kadar çelişkileri ön planda görülse de bunların arkasında daha global, daha büyük emperyalist güçlerin de büyük rol oynadığı. Örneğin Almanya ile işte İran diyelim ki birlikte ticaret yapmak istiyor ama Amerika istediği zaman bunları da zaman zaman çeşitli nedenlerle engelleyebiliyor.
Ve son olarak da ana moto olarak hepimizin ana düşmanı kendi ülkesinde derken onu tanıyabilmek için, tanımlamak için bütün analizleri bu prensiple yapmamız gerekiyor diye bir son buldu olay. Ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi kendi ülkemizde, kendi ana düşmanımıza karşı mücadele verme şansımız doğuyor. Teşekkürler, dankeschön.
Danke, wir sind fertig.
Okay, bevor ich jetzt Hamza wieder das Wort gebe, wir haben jetzt schon über anderthalb Stunden diskutiert und wir haben ja gesagt, wir wollen auch allen Zuhörern die Möglichkeit geben, noch Beiträge, Fragen zu stellen. Und würde ich einmal kurz einblenden, wie man sich melden kann in Zoom. Und dann würde ich jetzt erst Hamza nochmal das Wort geben und dann vielleicht einige Wortbeiträge aus der Gruppe sammeln, dass wir dann nochmal weiter diskutieren können und das einsammeln können. Ist jetzt natürlich nur auf Deutsch, vielleicht könnt ihr es auch gleich noch kurz übersetzen. Also wer was sagen will, müsste in Zoom auf diesen Reaktionen-Button drücken und dann dort Hand heben. Damit macht man deutlich, dass man die Hand heben will, also dass man etwas sagen will. Alternativ, ich blätter kurz um, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Frage über den Chat zu stellen. Also diese Chat-Funktion. Wollt ihr das auch kurz nur
übersetzen? Ja. Ich übersetze kurz. Also soru sormak isteyen arkadaşlara şeyi gösterdi. Zoom'da nasıl söz alınabilir? İki türlü söz alabiliriz. Aşağıda böyle reaksiyonlar diye bir bölüm var. Orada tıkladığınız zaman yukarıda bir tane elini kaldır diye bir seçenek var. Zaten birçok arkadaşın Zoom tecrübesi var ama yine de kısa hatırlatmış olayım. Elini kaldıran insanlar söz istemiş sayılıyor. Bir de isterlerse chat bölümünde söz istiyorum diye oraya da yazabilirler. Bu iki ihtimal var. Çünkü bu bölümde artık izleyicilere söz vermek istiyoruz. Onun sorularını yanıtlamak istiyoruz. Onların sorularını. Ama son kez yanıt vermesi için Hamza'ya önce söz veriyorum.
Çok teşekkür ederim. Çünkü ben Irak'a NATO saldırdı demiş olmam büyük hatadır. Almanya'nın oradaki isteksizliği, özellikle Almanya'nın, biliniyor. Yani hatta engellemeye çalıştığı biliniyor. Ben öyle bir şeyi yanlış söylemişim. Fakat 1999 yılında NATO Yugoslavya'ya saldırdı. Ve Amerika yaptı bunu. Libya'ya da ben NATO saldırısı yapıldığını biliyorum. Çünkü Türkiye, Erdoğan bu saldırıya baştan katılmak istememişti. Sonra gayet aktif bir şekilde katıldı. Böyle hatırlıyorum. Yugoslavya için de aynısını yaptı. Türkiye yaptı. Erdoğan yoktu o zaman. Şimdi bir şeyi nükleer silahların şu anda Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarını her an devreye sokacak şekilde hazırladı. Bunu Rusya'nın ve Çin'in de yaptığı düşünülüyor. Normal askeri anlaşmazlıklarda kullanılacak şekilde ayarladılar. Bir de orta menzilli işte nükleer şeylerin geliştirilmesine karşı şeylerden uzak duruldu. Artık onu iptal etti Amerika. Ben geliştireceğim orta menzilli nükleer silahları, geliştireceğim dedi, nükleer başlıklı füzeleri. Ve şunu söylemem gerekiyor. Aslında Amerika 2001 senesinden beri bir dünya savaşı adımını attı. Karşısında cevap veren yok. 2001 senesinde Afganistan'ın işgal edilmesiyle zaten dünya savaşı adımını attı Amerika. Fakat onun karşısında cevap veren yok. Bu savaşta Amerika Kürtleri de sürekli yedeğine almaya çalışıyor. Sürekli. Bölgemizdeki Orta Doğu'da Kürtleri de sürekli yedeğine almaya çalışıyor. Ben burada Kürtlerin Amerika'nın yedeğine girme konusunda istekli olduklarını, yüksek düzeyde istekli olduklarını düşünmüyorum. Özellikle Türkiye Kürtleri dengeleyici durmaya çalışıyorlar ama Kürtleri Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yedeğini almaya çalışıyor. Avrupa'yı da bu konuda birleştirmeye çalışıyor. Yaşadığım ülke İsveç bu konuda çok istekli Amerika ile beraber davranma konusunda. Dolayısıyla Irak konusundaki şeyin ben orada yanlış söylemişim. Irak Irak'tan NATO savaşı değildi. Fakat Yugoslavya'da 99 ve Libya'da NATO yoluyla saldırdı. Ayrıca 2010 yılıydı galiba. 2010 yılında Lisbon NATO toplantısında NATO'nun etki alanı, yani her türlü akla gelebilecek her türlü sorunun çözümüne kadar genişletildi. 2010 Lisbon konferansında ve ayrıca 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a saldırı başlatarak ardından şeye giderek Irak'a, Suriye'yi ve İran'ı programına koyarak dünya savaşı doğrultusunda adım attı. Kürtleri de bu konuda yedeğini almak istiyor devamlı. Kürtler de var olma endişesi yüzünden ne yapacak, yani zorda kalıyorlar. Çünkü bölge devletleri tarafından imha edilebilirler. Yani savaş doğrultusundaki dinamikler 2001 yılından beri harekete geçmiş durumda.
So, es sind sehr viele Informationen und eine Antwort drin. Also ich versuche mal, das so weit wie möglich zu übersetzen. Erstmal muss ich mich entschuldigen, tatsächlich, wenn ich so gesagt habe, Iran, Irakkrieg war ein NATO-Krieg. Da hatte Gretel recht, das muss ich korrigieren. Also das war selbstverständlich kein NATO-Krieg. Aber die anderen, die Jugoslawien- und Libyen-Kriege, waren tatsächlich NATO-Kriege. Ich weiß, dass es zum Beispiel Erdogan am Anfang dagegen war und danach auch sich angeschlossen hat. Also das sind nach meinem Verständnis tatsächlich NATO-Kriege. Was eine Weltkrieg-Gefahr angeht, also ich denke, seit 2001 mit dem Krieg gegen Afghanistan die USA eigentlich einen Weltkrieg starten wollen. Nur Pech für die USA, es gibt keinen Gegner, also der dagegen sich positioniert. Also eigentlich, dieser Weltkrieg ist schon im Gange, in einer Art und Weise. Die Amerika, also wir sagen immer Amerika, die halt Amerika, Vereinigte Staaten etc., also haben versucht, auch durch anderen Mittel, zum Beispiel auch in 2010 in Lissabon eine NATO-Konferenz, praktisch die haben NATO für alles bemächtigt. Also egal was passiert, kann eigentlich NATO eingreifen. Und was ich vielleicht für unseren Bereich, so in unserem Gegend noch feststellen möchte, die Amerika möchte in diesem Krieg auch die Kurden an seine Seite oder an ihre Seite sehen. Neben Israel, aber die Kurden, soweit ich feststellen kann, möchten nicht mit der Amerika in der gleichen Allianz zu sein. Also die Schweden möchte gerne mit Amerika kooperieren und alles mitmachen. Es sind selbstverständlich ein paar Länder, die da noch etwas Bauchgefühl haben. Aber letztendlich, Amerika hat ja schon im Vorfeld sich von mehreren Verträgen, also internationalen Verträgen, die einen Nuklearkrieg oder überhaupt einen Krieg zu hindern, zu Ziel hatten, zurückgezogen. Zum Beispiel Mittelstreckenrakete. Die Entwicklung von Mittelstreckenrakete war ja verboten. Die USA hat einseitig halt diesen Vertrag auch verlassen. Praktisch, wir müssen, also ich würde das jetzt so übersetzen, also die Amerika rüstet sich und versucht tatsächlich oder hat einseitig so eine Art Weltkrieg gestartet, die noch in dem Form stattfindet. Ich kann das also, nichts anderes übersetzen.
Der erste Schritt in Richtung eines
Jumur spricht noch
kurz. Also die erste Initiation eines Weltkriegs ist ja quasi schon geschehen, sozusagen als Einleitungsphase von einer Eskalationsphase. Und in diesen 20 Jahren ist das die Essenz davon, ist ja immer mehr geschehen in die Richtung. mit den einzelnen Beispielen, die aufgeführt worden sind. Ja. Und dem sich ernst zu nehmen, eine entgegengesetzte Kraft oder Macht oder auch antiimperialistische Kräfte sind leider nicht zu verzeichnen. Also das war die Hauptzusammenfassung am Ende. Ja.
Danke.
Danke, Richard Müller.
Fertig. So, du bist jetzt dran, Maggi.
Okay, ja, super. Gut, wir haben eine Wortmeldung von Hansi. Ansonsten habe ich noch keine. Nochmal der Aufruf, wenn noch jemand möchte, gerne jetzt melden. Und dann gebe ich erstmal Hansi das Wort. Hansi, wir hören dich noch nicht, falls du schon was sagst.
Ja, danke.
Ah, jetzt, super.
Ich habe ja meine zwei Geräte irgendwie, weil der eine keine Audioübertragung hat. Ich habe gerade ein Bild rausgesucht, das vielleicht noch mal ganz... Seht ihr meinen Bildschirm, den ich jetzt gerade habe, oder?
Nee, noch nicht.
Okay, ich habe ja gedrückt auf Bildschirm freigeben.
Du musst dann noch mal bestätigen.
Okay, Bildschirm. Freigabe nur für jeweils einen Teilnehmer möglich. Ich kann ja selber nichts freigeben, ne?
Ich mache den einfach nur auf diesen Bildschirm freigeben, drücken, auf den großen.
So habe ich jetzt. Seht ihr jetzt meinen Bildschirm?
Nee, noch nicht.
Ja, gut.
Ich glaube, dann musst du es ohne machen, wenn es jetzt nicht funktioniert.
Ja, das ist eigentlich sehr schade, aber gut, was ich sagen möchte, das wäre dann auch wirklich sehr, sehr wichtig, weil ein Bündnis ist noch gar nicht erwähnt worden. Eins, das kurz vor einigen Jahren vor unseren Augen entstanden ist und uns trotzdem verborgen blieb. Und zwar ist das das Quad-Bündnis, welches sich zum ersten Mal vor 14 Jahren erwähnt wurde, und zwar von Australien, das tatsächlich China einkreist, und zwar vom Osten, Süden und von Westen, rund um den Pazifik. Und da sind so interessante Staaten wie Japan, Australien und Indien mit drin. Und ich hatte bei meinem Vortrag einen Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung zitiert, vom März dieses Jahres, dass Experten mutmaßen, dass dort eine NATO-Asiens aufgebaut wird. Vorgeblich wird irgendwas über Impf und so weiter, Impfpolitik gesagt, aber tatsächlich ist das ein Bündnis gegen China von der Süd-, Ost- und Westflanke her. Das ist sehr interessant, dass das in den letzten Jahren entstanden ist. Und auch sehr interessant, dass Australien und Japan da sehr, sehr aggressiv sind. Und mir ist während meiner eigenen Recherche aufgefallen, dass Indien im Moment eine Twitter-Rolle darstellt. Und da geht dann auch meine Frage möglicherweise an Jörg, weil ich von ihm die Idee mit dem Quad habe, dass Indien sowohl in Shanghai 6 ist als und auch in den BRICS-Staaten, aber auch im Quad. Meine Überlegung war, dass Indien sich noch nicht entschieden hat. Geht es mit dem Westen gegen China oder mit China gegen den Westen? Und dass die letztendliche Positionierung Indiens möglicherweise auch einen Ausschlag dafür gibt, wann die Imperialisten gegen China losschlagen. Ähnliches gilt für die Positionierung der Bundesrepublik Deutschland, die auch noch nicht ganz durchentschieden sind. Aber ich glaube, von der strategischen Position ist Indien ausschlaggebender als Deutschland. Schade, dass ich das Bild nicht gefunden habe, aber ich kann mich gleich vielleicht nochmal melden. Danke erstmal.
Söyleyeceğim şeyin önemli olduğunu sanıyorum, diyor Hans Georg. Bütün birlikler sayıldı dünyada, işte bir savaş tehlikesi arz eden, işte NATO vesaire, bir tanesi değinilmedi. Bu Quad diye bilinen bir birlik, özellikle Çin'e karşı son yıllarda oluşan bir birlik. Avustralya, Japonya, Hindistan. Kannst du mir dem vierten Land nennen, Hansi?
USA.
USA ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte oluşturduğu birlik son birkaç yılda gelişti. Özellikle de aslında bir ticaret örgütü, karşılıklı işte aşıları alıp verme örgütü falan gibi görülüyor ama aynı zamanda da çok hızlı bir şekilde militer bir karakter kazandılar, askeri bir karakter kazandılar. Bir nevi Asya NATO'su oluşuyor ve tamamen de Çin'i güneyden, kuzeyden ve doğudan, doğudan ve batıdan, güneyden, doğudan ve batıdan, kuzeyinde hala Rusya var, çevreleyen bir şey. Fakat bu birlik içinde Hindistan'ın çok özel bir konumu var. Hindistan hem Şangay altılısında bulunuyor, yani hem Çin'le hem Rusya'yla ticari bir birlik içinde. Ama aynı zamanda da bir askeri birlik olan bu Kuat birliğinin içinde bulunuyor. Hindistan'ın tutumu belki de bu birliğin geleceğini belirleyecek. Yani orada bir sallantıda rolü. Aynı şeyi belki Almanya için NATO'da söyleyebiliriz. Bu konuda beni bu birliğe dikkatimi çeken sözü aslında Jörg'e vermek istiyorum. Bu konuda bize neler söyleyebilir? So, ich habe auch genauso lang übersetzt. Jörg, du bist dran. Oder Maggi, weiß ich nicht.
Jetzt wäre erstmal Erika noch dran.
Okay,
erstmal die Frage. Und dann würden wir dann mit Jörg weitermachen.
Alles genau.
Bist noch stumm geschalten, Erika?
Ja, ich habe nicht verstanden die Aussage von Genossen Hamza. Also habe ich so verstanden, ein Weltkrieg ist in gewisser Weise schon im Gange. Die USA hat es praktisch schon gestartet. Also seit den letzten 20 Jahren sei der Weltkrieg schon im Gange. Ich verstehe das nicht, weil ich meine, dass es immer, also auch vor den beiden Weltkriegen, Ersten und Zweiten, immer auch Kriege gegeben hat, die, von denen man nicht sagen kann, die waren schon jeweils der Weltkrieg. Also das war vor dem Ersten Weltkrieg diese Kanonenbootpolitik vom deutschen Imperialismus. Das war also zum Beispiel der russisch-japanische Krieg und so. Es war vor dem Zweiten Weltkrieg gab es auch etliche militärische Auseinandersetzungen. Ich meine nicht, dass man das so sagen kann. Also ich finde das wichtig, diese Weltkrieg und regionale Kriege zu unterscheiden. Weil sonst, glaube ich, können wir auch keine wirkliche Abwehr aufbauen, wenn wir sozusagen nicht mehr den Unterschied sehen den Unterschied nicht machen wollen zwischen Weltkrieg und regionalen Kriegen. Weil im Weltkrieg sich natürlich die ganze, also tatsächlich, weil es ja Weltkriege sind, sich die Welt sozusagen verändert. Das heißt, die Frage des proletarischen Internationalismus sich viel stärker, viel schärfer stellt und so. Also während ja jetzt noch sozusagen in einem relativen Frieden auch die in den jeweiligen Ländern die proletarische Taktik, also soweit wir es überhaupt schon machen können, eben anders aussieht. Also ich halte das eben dann auch, es kann auch die Gefahr bestehen, dass man das, was Weltkrieg eigentlich heißt, dass das harmloser klingt, als es ist, also wenn man den Unterschied nicht macht. Deshalb verstehe ich wenn ich es richtig mitgekriegt habe, was Hamza dort gesagt hat, dann würde ich das nicht verstehen. Also diese Sache, dass der Weltkrieg praktisch schon irgendwie im Gange ist. Ja, fertig.
Soll ich direkt übersetzen?
Ja.
Erika Hamza'nın söylediği bir şey tam anlayamadım herhalde dedi ya da doğru anladıysam da kabul etmiyorum dedi. Hamza işte 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan saldırısıyla aslında bir çeşit dünya savaşı başlatıldı dedi. Ama o da diyor ki eğer biz düşünürsek zaten her dünya savaşından önce de arada birçok savaşlar oluyordu. Biz bir dünya savaşı dediğimizde tüm dünyayı değiştiren, dünyaya yeni bir yüz veren savaşlardan bahsediyoruz. Eğer bu ayrımı yapmazsak zaten pozisyon da alamayız. Yani her savaşı bir dünya savaşı olarak tarif etmemiz doğru olmaz. Bu tür bir tarifi ben çok doğru bulmuyorum. Eğer biz böyle dersek dünya savaşı riskini ya da dünya savaşının hacmini de biraz daha küçültmüş oluyoruz. Yani sanki dünya savaşı öyle çok diğer yörel savaşlarla kıyaslanabilir bir boyutta bir şeymiş gibi görünür diyor. Ben ya bunu anlamadım ya da Hamza bu konuda yanlış düşünüyor.
Dedi ama
İyi, dann würde ich jetzt an Jörg weitergeben.
Ja, das war die Sache mit dem Quad, ne, diesem Bündnis von den USA, Japan, Australien und Indien. Und ja, die Rolle Indiens. Insgesamt, Indien hat sich ja, nachdem es von der Kolonialmacht Großbritannien unabhängig wurde, erstmal blockfrei positioniert. Indien hat heute noch traditionell enge Beziehungen zu Russland und die versucht es auch zu bewahren, mit dem Ziel, eine wirklich eigenständige Politik entwickeln zu können. Gleichzeitig versteht Indien sich als großen asiatischen Rivalen Chinas, beide Länder sehr groß, 1,4 Milliarden Menschen beide, also großes Potenzial. Und es ist so, dass seit China so viel stärker geworden ist als Indien, Indien angefangen hat, sich stärker mit den USA zusammenzutun, gegen China. Das ist verstärkt worden seit 2014 in Indien, die Hindu-Nationalisten an die Macht gekommen sind. Da gibt es viele Parallelen auch zu Trump. Das bedeutet, heute ist Indien in der Lage, dass es auf der einen Seite immer enger mit den USA gegen China vorgeht, gleichzeitig aber seine Bindungen an Russland behalten will, um eigenständig zu bleiben. Das ist ein Spagat. Es ist nicht klar, ob Indien es schafft, diesen Spagat weiterzuführen. Und ja, ich würde Hansi da recht geben. Das ist eine ganz spannende Frage oder auch für die, ja, für die Zukunft vielleicht na, nicht entscheidende, aber doch ganz wichtige Frage, ob Indien sich da tatsächlich eben Eigenständigkeit bewahrt oder ob Indien praktisch ja zur Speerspitze des Westens wird. Ich denke, die Entwicklung ist offen. Die Erfahrung in Indien, jetzt in der Pandemie von den USA fallen gelassen worden zu sein, ne, mit Exportstopps von Impfstoffen zum Beispiel, die hat in Indien doch nochmal eine große Wirkung erzielt, aber das ist nur eine punktuelle Erfahrung. Ich denke, das muss man einfach genau beobachten. So viel zu dem Quad.
Ja. So, bakayım tercüme edebilecek miyim? Şimdi Hans'ın dikkat çektiği birlik gerçekten de çok enteresan. Dikkat edilmesi gerekiyor. Fakat bu birlik içinde gerçekten de Hindistan'ın rolü üzerine biraz konuşmamız gerekir. Hindistan, Birleşik Krallık'tan bağımsızlaştıktan sonra bağımsızlar hareketi içinde yer aldı. Herhangi bir blok içinde yer almamaya özellikle dikkat etti. Fakat zaman içinde Çin'in hızlı bir şekilde gelişmesi ve Hindistan'ı ekonomik olarak ve çeşitli açılardan geride bırakmasından sonra Hindistan giderek Amerika'ya yakınlaştı. Dengelemek açısından. Özellikle de 2014 yılında Hindu ulusalcılarının hükümete gelmesiyle ve bunların tarzı Trump'ın tarzıyla çok yakındı. Yani çok iyi anlaştılar ve birlikte çok yakınlaştılar bu alanda. Fakat Hindistan aynı zamanda da bu bağımsız rolünü sürdürebilmek için Amerika'ya karşı Rusya'yla da ilişkiler içinde bir denge politikası izlemeye çalışıyor. Son bir gelişme ise özellikle bu pandemi döneminde şu anda işte çok sert bir şekilde Hindistan'da cereyan eden pandemi döneminde Amerika tarafından tamamen kendi kaderlerine terk edildiler. Çünkü mesela aşı oradan ticaretini falan durdurdu Amerika. Uçuşları falan da durdurdu bildiğim kadar. Yani böyle bir durumda, ama bu sadece noktasal bir gelişmedir diye düşünüyorum. Yani bütün böyle genel baktığımızda gerçekten de Hindistan'ın bu dörtlü içindeki pozisyonlaşması bu dörtlünün de kaderini belirleyecek görünüyor. Evet.
Ha, jetzt bin ich stumm geschaltet. Das. Okay, also ich würde vorschlagen, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, dass wir Hamza jetzt nochmal die Gelegenheit geben, gleich zu antworten, weil ja ein paar Fragen direkt an Hamza kommen. Und danach machen wir nochmal eine kurze Pause, bevor wir dann eine Schlussrunde nochmal machen mit allen. Falls es noch Wortmeldungen aus dem Publikum, aus den Zuhörern gibt, wäre dann nochmal die Gelegenheit, das dann nochmal am Anfang mit einfließen zu lassen, dass jeder auch so ein bisschen einen Blick hat, was ich mir überlegt habe. Genau, dann wäre jetzt als
erstes. Zamana bakıyorum, yani saate bakıyorum. Şimdi Hamza'ya bir iki soru sorulduğu için önce sözü ona vereceğim. Ondan sonra çok kısa bir ara verip daha sonra son sözlerini almak için söyleşiye katılan podyumdaki arkadaşlara son sözlerini vereceğim. Ama ondan önce yine de hala soru sormak, bir şeyler anlatmak isteyenler varsa söz alabilirler. Söz Hamza'da.
Evet. Şimdi 11 Eylül saldırısının arkasından Amerika dünyayı baştan ayağa yeniden düzenlemek için bir saldırı başlattı. Radikal bir şekilde yeniden düzenlemek için bir saldırı başlattı. Bir Amerikan imparatorluğu kurmak istiyordu. Dünyada bir Amerika imparatorluğu kurmak istiyordu. Çin'in gelişmesinin önünü kesmek istiyordu. Rusya'nın toparlanmasını engellemek istiyordu. Çin'in gelişmesini...
Bir duralım mümkünse.
Nach 9/11 hat ja die USA eigentlich vorgehabt, die Welt von Kopf bis Fuß wieder zu organisieren. Also dieser Krieg gegen Afghanistan war ja ein Anlass dafür. Und das sollte auch praktisch die Entwicklung von China und Russia stoppen, also praktisch deren Weiterentwicklung stoppen. Und die Welt, wichtig ist, dass das die Amis praktisch die Welt neu organisieren wollten.
Im Sinne einer Aufteilung und Rationalisierung, ja.
Avrupa Birliği'nin bağımsız bir güç olmasını engellemek istiyordu bir de.
Zusätzlich wollte damit die USA auch verhindern, dass die Europäische Union oder Europa eine unabhängig von den USA handelnde Kraft darstellt oder wird.
Çin'in gelişmesinin önünü kesemedi.
Die Entwicklung Chinas, die Entfaltung des Potenzials konnte USA nicht verhindern, stoppen.
Rusya'nın toparlanmasını engelleyemedi.
Konnte auch nicht verhindern, dass Russland sich erholt hat und aufgebaut hat erneut.
Ama Avrupa Birliği'nin bağımsız güç olmasını engelledi bugüne kadar.
Konnte aber verhindern bis zum heutigen Tage, dass die Europäische Union oder Europa eine unabhängige Macht darstellen kann und sich unabhängig positionieren kann.
Almanya'nın Çin'le ve Rusya'yla ticari ilişkileri çok stratejik olduğu halde,
obwohl die Handelsbeziehung zwischen China und Deutschland ziemlich gut auch Russland ziemlich gut ausgestaltet sind,
Amerika bunu engellemeyi başarıyor.
Schafft es Amerika, das zu stören und zu behindern?
Amerika Orta Doğu'yu radikal olarak değiştirdi.
Son cümleyi tekrar alayım, akustik.
Amerika Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da radikal değişiklikler yaptı.
Die USA hat im Nahen Osten und in Nordafrika radikale Veränderungen durchführen können.
Afganistan'daki savaş sayesinde Orta Asya'da konumunu güçlendirdi.
Mit Hilfe oder durch den Krieg in Afghanistan hat es seinen Einfluss in Zentralasien und Russland seinen Einfluss verstärken können oder intensivieren können.
Dünya savaşı haline dönüşmemesi, bu Amerika'nın emperyal saldırısının dünya savaşına dönüşmemesinin en büyük sebebi Rusya ile Çin'in ısrarla kaçınmasıdır.
Dass es bisher nicht zu einem dritten Weltkrieg gekommen ist, trotz dieser Bestrebungen und Angriffe der USA, ist ein Verdienst gewissermaßen, dass Russland und China sich nach wie vor dass sie nach wie vor vermeiden, damit draufzusteigen oder darauf anzuspringen.
Bunu başarılı bir şekilde yapıyorlar.
Das schaffen sie nachhaltig und sehr erfolgreich, diese Kriegsvermeidungsstrategie.
Evet.
Dankeschön. Dankeschön.
Gut, dann machen wir weiter. Okay. Es gibt jetzt noch eine Frage von Angelika aus der Zuhörerschaft. Und wenn mich mein Übersetzungstool nicht täuscht, Grüße an Hamza im Chat.
Richtig. Das sind alles türkische Begrüßungen und Danksagungen an die Veranstalter und auch an die Einladungen, die versendet worden sind.
Richtig. Gut, dann würde ich jetzt an Angelika das Wort geben.
Jetzt könnt ihr mich hören. Hallo. Ja. Ich wollte noch mal auf deinen Vortrag, Jörg, eingehen. Und zwar habe ich eine Frage. Also ich konnte es nicht so richtig zusammenbringen. Und zwar hast du von zwei Daten gesprochen, wo sich so ein Weltkrieg entzünden könnte. Ich glaube, irgendwann Mitte der 20er und Mitte der 30er Jahre. Ne? In demselben Vortrag hast du aber gesagt, jetzt kam die Rückmeldung von der deutschen Marine. Ja, wir sind an unseren Grenzen angekommen. Also es geht nicht weiter. Also wir können nicht mehr erfüllen. Und da wollte ich dich erstmal bitten, dass du mir das erklären kannst, diese Daten zusammenzubringen und vielleicht nochmal auf die deutsche Rolle, auf die Rolle des deutschen Imperialismus nochmal in dem Zusammenhang was zu sagen. Danke.
Ich werde das einmal kurz ins Türkische übertragen. Angelika Yoldaş, Jörg'e yönelik, Jörg Yoldaş'a yönelik
Erika.
Bir...
Angelika.
Angelika. Jörg Yoldaş'a bir soru sordu. Açıklama ricası idi daha ziyade. İki tarih sundu Jörg arkadaş. 20'lerin ortasında veyahut da 30'ların ortasında muhtemelen bir Cihan Harbi ufukta görünebilir demişti. Alman donanımından da biz sınırlarımıza şimdiden ulaştık, daha yüksek bir seviyeye ulaşamıyoruz gibi bir sinyal olduğunu da aktardı Jörg. Burada tarihler hakkında biraz daha bir açıklama ricasında bulunuyor ve bütün bu olayların arasında Almanya'nın rolünü biraz daha aydınlatmasını, biraz daha belirgin açıklamasını sordu ve rica etti. Dankeschön, fertig.
So, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu der Schlussrunde. Da die letzte Frage direkt an Jörg geht, würde ich vorstellen, dass wir mit Jörg anfangen, dann Gretel und dann Hamza.
Ja, dann gehe ich einfach da kurz drauf ein. Das ist widersprüchlich. Aktuell, also jüngster Beleg ist eine Analyse aus der Stiftung Wissenschaft und Politik, einer der wichtigen Thinktanks in Deutschland, die sagen, die Marine ist heute sozusagen am Anschlag. Wenn sie jetzt noch diese Fahrt ins südchinesische Meer und nach Japan unternimmt, dann ist es das, was sie gerade noch schafft. Aber mehr, da wird es dann eng mit all ihren anderen Einsätzen. Das ist sozusagen die Ist-Beschreibung. Gleichzeitig ist es so, dass die Militärs für die Zukunft planen. Es gibt sehr viel. Es gibt ein paar wirklich wichtige Dinge. Wirklich wichtig zum Beispiel ist die Entwicklung des nächsten Kampfjets. Das soll ein Kampfjet der sechsten Generation sein, noch moderner als heute die amerikanischen F-35, also noch moderner, noch verbundener mit Drohnen, Drohnenschwärmen. Und das ist ein Projekt, wo die Rüstungsindustrie und die Militärs sagen, das Ding wird ungefähr 2040 fertig. Es gibt eine Reihe weiterer Projekte, auch bei der Aufrüstung der Marine. Und bei all diesen Projekten ist es so, dass geplant wird, damit 2035, 2040 fertig zu sein. Also in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts. Wenn man es auf einen Punkt bringen will, müsste man sagen, im Moment gibt es immer wieder Stimmen aus der Marine, zum Teil auch aus anderen Teilen der Bundeswehr, die sagen, wir sind im Moment an der Grenze unserer Kräfte. Wir müssen massiv aufrüsten. Die Aufrüstungsplanungen wiederum sagen, in 15 bis 20 Jahren sind wir soweit. Also so kann man, denke ich, diese Widersprüche zusammenbringen. Und ich würde daraus schließen, dass in den Planungen, wenn man es jetzt mal wirklich bündeln will, des deutschen Imperialismus, dass da nach aktuellem Stand die wirklich heiße Phase im nächsten Jahrzehnt kommt. Also da, wo die Planer sagen, da sind wir dann vielleicht so weit, dass wir auf Weltebene ganz vorne mit dabei sind. Planungen haben immer an sich, dass sie geändert werden, dass sie nicht funktionieren, dass sie ersetzt werden durch andere. Ich denke, man muss das immer sehr genau beobachten und es wäre falsch zu sagen, dass der deutsche Imperialismus erst in 10 Jahren oder 15, 20 Jahren gefährlich ist. Gefährlich ist er sicherlich schon heute, aber in den Planungen der Strategen ist das so das Szenario.
Danke, Jörg.
Rückfrage an Jörg. Ich habe das relativ alles gut erfasst, auch diese zwei Positionen. Du hast nur in der Einleitung gesagt, das ist da ist eine widersprüchliche Situation. Und du hast zwei Punkte umrissen. Einmal diese Analyse der Stiftung mit dem Ist-Zustand. Mhm. Und dann, was mit beispielsweise dem Kampfjet geplant ist. Mhm. Dieses Widersprüchliche, kannst du mir das noch einmal auf den Punkt bringen, damit ich es besser übersetzen kann? Genau ist die Widersprüchlichkeit.
Es ist insofern ein Widerspruch, als auf der einen Seite eine Überlastung da ist und auf der anderen Seite das Versprechen, diese Überlastung aufzuheben.
Ich verstehe.
Es muss nicht ein Widerspruch sein. Wenn es Ihnen gelingt, ne, dann ist es halt jetzt schwach und später stark. Dann löst sich der Widerspruch auf. Also okay. Ich würde nicht zu viel Gewicht auf den Begriff Widerspruch da legen.
Fast schon antithetisch, eher so halt noch aufzulösen. Okay, ich verstehe.
Vielleicht, ja.
Alles klar, genau. Hab's verstanden. Evet, çelişkili veyahut da birbirini zıtlayıcı iki bir durum
mevcut Alman askerisinde, silahlanmasında, özellikle donanmasında. Birinci nokta şudur. Alman donanmasının özellikle biz sınırımıza geldik veyahut da daha fazla manövre, daha fazla çıkış veyahut da çıkartma yapma kapasitemizin sınırına geldik tespiti esasında bir vakıf tarafından gerçekleştirilmiş bir analizdir. Bir bilirkişi raporu. Bu vakıfın ismi de hatırladığım kadarıyla ekonomi ve Wirtschaft und, wie heißt die Stiftung nochmal? Wirtschaft und
Wissenschaft und Politik.
Pardon, Wissenschaft und Politik. Ja. Bilim ve siyaset ismini taşıyan bir vakıf tarafından bir analiz bu tespiti yapıyor. Yani Alman donanmasının özellikle sınırına gelmiş olduğunu vurguluyor. Diğer tarafta aynı zamanda askeriyeden sesler talep şeklinde veyahut da planlar mevcut. Askeri silahlanma veyahut da araçların daha da böyle geliştirildiği görülüyor. Burada örnek olarak mesela 6. nesil savaş jeti, savaş uçağı geliştirileceği söz konusu. Bunlar mesela F-35'lerle kıyaslandığı zaman onlardan daha donanımlı. Mesela işte drone,
uçan göz
ve silah,
lisanslı hava aracı.
Evet, o doğrultuda biraz daha gelişmiş olacağını ifade etti arkadaşımız. Ve o planların, o jetlerin geliştirilmesi işte 2035 ve 2040'lar arasında biteceğini söyledi. Plan da öyle. Bu bir yandan tabii ki askerin sınırımıza gelmek demesi, bir yandan da bu planlar yapılması aslında bir çelişkili bir durum gibi görünse de hani önümüzdeki 10 yılda çok iyi izlemek gerekiyor. Bu planlar aksayabilir, hızlanabilir, orayı iyi takip etmek gerekiyor ve Alman emperyalizmi bu doğrultuda bakıldığı zaman önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl sonra çok daha farklı bir konumda, çok daha farklı bir pozisyonda olma durumundadır.
Fakat şunu da söylemek gerekir ki yani Alman emperyalizmi sadece ileride dünya savaşı için ya da dünya halkları için bir tehlike haline gelmeyecek. Aynı zamanda bugün de bugünkü mevcut haliyle de aynı zamanda dünya halkları için bir tehdit oluşturuyor.
Teşekkür. Dankeschön, teşekkürler Fatih.
Jörg, möchtest du noch ein Schluss noch etwas ergänzen?
Im Moment nicht wirklich, nee. Danke.
Okay. Dann hätte ich Grete.
Okay, also wie Hamza das bei seinem letzten Beitrag erläutert hat mit diesen Kriegen, würde ich ihm zustimmen. Was da passiert, ist Neuaufteilung. Und zwar eben unter der Voraussetzung, dass die Sowjetunion weggefallen ist. Und da sowas wie ein Machtvakuum entstanden ist, was die gesamte Russische Föderation und den ganzen Bereich des ehemaligen Warschauer Paktes betrifft. Bloß diese Neuaufteilung erfolgt in Widersprüchen und sie beginnt Anfang der 90er Jahre. Ja. Das heißt, die erste Runde an dieser Neuaufteilung ging vor allem an den deutschen Imperialismus. Er hat sein Gebiet vergrößert. Er hat sofort seinen ökonomischen und sonstigen Einfluss in den gesamten Staaten zwischen, bis auf Weißrussland, aber da kämpfen sie jetzt drum, also auf die gesamten Staaten zwischen Deutschland und der ehemaligen Sowjetunion ausgedehnt. Diese Staaten sind in die Europäische Union aufgenommen. Das heißt, die EU hat sich sehr vergrößert. Und der Einfluss des deutschen Imperialismus in der EU hat sich sehr viel vergrößert. Ja. Das heißt, die hegemoniale Stellung, die der deutsche Imperialismus innerhalb der EU hat, hat Deutschland in dem Sinne erst seit Anfang der 90er bis heute eigentlich durchsetzen können. Und in dem Zusammenhang, denke ich, müssen wir auch diese ganzen Kriege, die seither stattfinden, eine Neuaufteilung anzeigen, eine Verschärfung anzeigen, auch verstehen und jeweils auch untersuchen, um darstellen zu können, was da läuft. Soweit wäre ich jetzt erst einmal fertig.
Gut. Hamza, yoldaşa yönelik şu konuda hemfikirim kesinlikle. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Sovyet Cumhuriyeti'nin yok olmasından, ortadan kalkmasından beri bir boşluk, güç boşluğundan faydalanarak dünyanın yeni düzenlemesini emperyalist bir şekilde gerçekleştiriyor hızlı bir şekilde. Fakat bu bütün düzenlemeler arasında şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Alman emperyalizmi, yani daha doğrusu bu yeni düzenleme tarih olarak 90'ların ortasında başlıyor ve bunun başını Alman emperyalizmi çekiyor. 90'ların başında Alman emperyalizmi gücünü Avrupa Birliği içerisinde bir kere genişletmiş durumda bulunuyor. Artı özellikle Rusya ve Almanya arasındaki bölgelerde o bölgeleri gerek Avrupa Birliği'ne dahil ederek gerek ticaret yollarından dolayı oradaki etkisini artırarak Alman emperyalizmi ve bütün bu yeni düzenleme süreci diye adlandırdığınız gelişme 90'lardan beri gidiyor. Dolayısıyla özellikle de Alman emperyalizmini bu süreç içerisinde çok daha iyi bir analiz etmemiz gerekiyor. Çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor ki orada bir şeyler dikkatimizden kaçmasın ve tehlike azalmak açısından. Eklemek istedim.
Ya şöyle kısaca bir özetle ben yapayım. Hamza'nın tarif ettiği şekliyle bir dünya savaşı tarifine o zaman katılıyorum. Fakat bunun ikinci etapı olabilir Hamza'nın tarif ettiği kısmı. Onun bir de birinci etapı vardı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan güç boşluğundan özellikle Alman emperyalizmi faydalandı. Hem Avrupa'da güçlendi hem de eski Sovyetler bölgelerinde etkisini arttırdı. Yeni yerlere ulaştı. Bu Afgan Savaşı'nı herhalde daha çok ikinci etap olarak görüyorum. Oradan itibarenki kısmını. O anlamıyla seninle hemfikir oldu.
Dankeschön.
Danke.
Fertig, teşekkürler.
Gut, dann hätten wir jetzt noch das Schlusswort von Hamza.
Son söz sende Hamza.
Teşekkür ederim.
Dankeschön.
Ben de Greta'yla aynı fikirdeyim. Şimdi bu toplantının ana fikri, düzenleyen ana fikir, esas düşman kendi ülkendedir. Yani esas düşmanın kendi ülkenin burjuvasidir, hakim burjuvasidir. Bu çok güzel bir tema ve bu tema Dünya Sosyalist Hareketi'nin sahip çıkması gereken bir temadır. Ve arkadaşlar da, Alman arkadaşlar özellikle Alman emperyalizmine önem vererek bunu çok güzel ifade ettiler. Ben de burada Türkiye kökenli bir insan olarak Türkiye burjuvasını hedef almam gerekir. Doğrusu Türkiye'nin yalnız özgün bir durumu var. Mesela ben dedim ki
burada bir ara verelim, bölelim. Eyvallah, teşekkürler. Auch ich bin mit der Genossin Gretel auch in Stimme überein mit den Ausführungen. Das Thema der Veranstaltung, der Hauptfeind steht im eigenen Land, ist wirklich ein sehr gut gewähltes Thema. Dieses Motto müsste sich eigentlich die gesamte sozialistische Bewegung der Welt noch stärker auf die Fahnen schreiben. Er bedankt sich, ich danke dafür, dass die deutschen Genossen in Deutschland noch stärker auf die Rolle des deutschen Imperialismus eingegangen sind, uns dann Näheres zu erläutern konnten. Ich für meinen Teil kann versuchen oder werde versuchen, weiterhin die Rolle der Türkei, soweit ich sie ja besser erfasse, noch weiter zu beleuchten. Und in dieser Weise müsste die gesamte sozialistische Bewegung auf der Welt auch agieren. Wir dürfen halt dabei nicht vergessen, dass der Hauptfeind immer auch in der Regel, dass die bourgeoisen Kräfte sind und da auch hinschauen.
Türkiye'deki iktidar, Türkiye'deki iktidar, Türkiye burjuvazisinin politikasını da gütmüyor. Daha özgün bir politika gidiyor.
Also die Machthaber in der Türkei führen keine, sag mal, Regierung im Namen der türkischen Bürgertum, sondern eher so eine eigenständige.
Ja. Düpedüz kendi iktidarının siyasetini yapıyor. Kişi diktatörlüğünü.
Dahinter steckt eigentlich direkt gerade nicht die eigene, die Regierung ist auf die eigene Machterhaltung fokussiert. Also da ist, besteht eine Besonderheit, dass sie nicht den bürgerlichen bourgeoisen Kräften zur Seite steht oder sie vertritt oder die Interessen, sondern ganz speziell auf eigene Machterhaltung und Zentrierung ausgelegt ist.
Bu da Türkiye'yi çok tehlikeli bir hale getiriyor. Hava sıkıştırıcısı pozisyona her an düşebilir.
Das macht die Türkei dadurch zu einer bringt die Türkei in eine sehr gefährdete Position und bringt sie in die Rolle eines Kriegsausrufers oder nach Kriegsschreienden.
Dolayısıyla bütün Türklerin Erdoğan'a karşı kesinlikle kararlılıkla karşı durması gerekir Erdoğan'a.
Daher müssen alle Türken mit Entschlossenheit Erdoğan sich entgegenstellen.
Ben esas olarak şeyden çok çekiniyorum. Orta Doğu'da Türkler, Kürtler, Araplar ve İranlılar arasında bir boğazlaşma olmasından çok çekiniyorum.
Ich persönlich befürchte oder betrachte mit Sorge, dass im Nahen Osten insbesondere die Araber, Kurden und Türken und Iraner, Perser sich gegenseitig bekriegen werden.
Bunu emperyalist güçler kışkırtabilir ve kışkırtabilirler emperyalist güçler bunu.
Dieses Konfliktpotenzial könnten die imperialistischen Mächte weiter triggern und für sich nutzen.
Bu yüzden anti-imperialist tutum çok önemlidir.
Aus diesen Gründen ist eine anti-imperialistische Haltung sehr, sehr wichtig.
Und im Vordergrund. Özellikle Avrupa'daki Türkiyelilerin,
besonders müssten die Türkeistämmigen in Europa
kendi burjuvazisini karşısına alan sosyalistlerin yanında olmaları gerekir.
Müssten demzufolge Seite an Seite mit den Sozialisten stehen, die ihr eigenes Bürgertum oder ihre eigene Bourgeoisie sich denen entgegenstellen.
Anti-imperialist ve kendi burjuvasını hedef alan sosyalistler.
Diejenigen, die anti-imperialistisch sind und sich gegen das Bürgertum stellenden Sozialisten.
Çünkü bugün şeyden beri, ikinci internasyonelden beri çünkü ikinci internasyonelden beri sosyalistlerin bir kısmı kendi burjuvazisinin yanında yer alıyor.
Weil insbesondere seit der zweiten Internationalen ein Teil der Sozialisten sich in der Nähe ihres eigenen Bürgertums, ihrer eigenen Bourgeoisie bewegen.
Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana.
Seit dem Ersten Weltkrieg.
Dolayısıyla bu toplantı için arkadaşlara tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Abschließend möchte ich nochmals für die Einladung und für die Verwirklichung dieser sehr bedeutenden Veranstaltung danken und noch einmal meine Anerkennung und Gratulation dazu aussprechen.
artan savaş tehlikesine karşı, artan savaş tehlikesini sosyalistlerin güçlenmesine ve internasyonel birliği sağlamaya dönüştürmeliyiz.
Das müsste man als Motto noch stärker für ein internationales Zusammenwirken der antiimperialistischen Kräfte und Sozialisten weiterentwickeln, fördern, bezogen auf die Veranstaltung und das Motto.
Bezogen auf
die, auch bezogen auf die, Weltkriegsgefahr. Weltkriegsgefahr. Dankeschön. Fertig.
Ja, vielen Dank an Hamza, Jörg und Grete für das Podium. Ganz großen Dank auch an Hidir und, oh, jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen, Entschuldigung. Chumhur, richtig? Oh, ihr seid weg. Das ist ja ein Timing. Also vielen Dank an die Übersetzer, auch wenn sie gerade uns wieder abhanden gekommen sind. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich jetzt noch einmal das Wort an Ringo übergeben würde im Auftrag des Org-Kollektivs. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir das nicht mehr übersetzen können, gerade an den Genossen Hamza. Ah, Sevim kommt gerade rein. Kleinen Moment. Aha. Hallo, Sevim.
Hi, unser Hallo. Internet war wieder weg.
Ja, ich habe gerade meinen Dank an euch aussprechen wollen für die großartige Übersetzung.
Wir danken auch.
Und genau, vielleicht könnt ihr nur ganz kurz noch übersetzen. Es folgt jetzt noch Ringo für das Organisationskollektiv, der noch eine, quasi das Ende der Konferenz wird dann. Dass ihr das vielleicht noch mal kurz sagen könnt, dass alle auch Bescheid wissen.
Ja, da genau so wird das machen.
Okay, wir hören zu.
Gut, dann Bingo.
Ja, also ein paar abschließende Worte zu dieser Konferenz, dass es so abrupt endet. Ja, das war die 12. Konferenz der Hauptwirtschaft im eigenen Land. 4 Tage haben uns 7 Referate Zusammenhänge aus dem Gestern und Jetzt, das Gestern und Jetzt besser verstehen lassen und besser vorbereitet auf das Morgen. So hoffen wir bis zu den nächsten Fragen, über die wir uns wieder den Kopf zerbrechen werden. Diesen werden wir unter anderem dann auch auf einer 13. Hauptfan-Konferenz unternehmen. Diese Konferenzen werden zum Leben erweckt durch die Referenten und Gäste, die Besucher, die Diskutanten, Zuhörer und nicht zuletzt durch die Organisatoren. Sprich das Organisationskollektiv, dem hiermit ein dickes Dankeschön ausgesprochen ist. Aber dieses Organisationskollektiv ist nur das ausführende Organ, dass die Entscheidungen, die letztlich alle an der Hauptweinkonferenz Interessierten treffen. Diese entscheiden organisatorisch zusammengefasst in einer Internetgruppe, die sich einmal im Jahr trifft und die kommenden Konferenzen berät. Dies wird auf der Empfehlung des Abschlussplenums der letzten Konferenz über das Thema der kommenden Konferenz getätigt. Aufgrund der durch die Corona-Bedingungen bedingten digitalen Ausführung der Konferenz ist das Abschlussplenum derzeit nicht möglich. Deswegen sind nach der Konferenz alle aufgerufen, dem Organisationskollektiv Vorschläge zur nächsten Konferenz zu unterbreiten. Dies kann via Mail geschehen oder über die Internetgruppe. Ist man Teil der Internetgruppe, kann man nicht nur Vorschläge unterbreiten, sondern über diese und andere Vorschläge auch mitdiskutieren. Wer in diese Internetgruppe der Hauptfernkonferenz mitwirken möchte, meldet sich einfach über das Kontaktformular der Konferenz-Homepage an. Ja, das zu den organisatorischen Strukturen und zu der zum Weg, ein neues Thema für eine kommende Konferenz zu finden. Konferenzen gibt es ja viele, aber nur eine Konferenz der Haufer steht im eigenen Land. Und eine der Besonderheiten dieser Konferenz ist ihre allseits bekannte Schilderaktion, die sie jährlich im Zuge der großen oder der größten linken Manifestation Deutschlands durchführt, nämlich der Liebknecht- und Luxemburg-Ehrung in Berlin, die da in jedem Januar stattfindet. Außer in den letzten beiden Jahren wegen Corona nicht oder verschoben. Bei dieser Ehrung zieht eine Demonstration von Zehntausenden durch die Hauptstadt des deutschen Imperialismus, die am großen Zentralfriedhof in Berlin an den Gräbern von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg endet. Dort richtet die Hauptfeindkonferenz jährlich eine Mahnwache vor einem riesigen Transparent aus, auf dem die bekannte Losung Liebknechts geschrieben steht, die der Konferenz ihren Namen gab. Mit zahlreichen Schildern, die Teilnehmer der Konferenz halten, werden Fragen an das Gestern und Heute der deutschen Geschichte gestellt. Sie alle werden mit der Formel beantwortet, der Hauptfeind steht im eigenen Land und heißt deutscher Imperialismus. Es gibt bestimmt viele Bilder von dieser Aktion. Ich habe leider keine aktuellen, aber es gibt einen kurzen Videoteaser, der vielleicht einen Eindruck ermittelt, wie diese Aktion immer so jedes Jahr aussieht. Ich werde jetzt mal den Bildschirm teilen und kurz diesen Teaser einspielen hier. Ich hoffe, man sieht das alles jetzt.
Ja, sehen wir wieder.
Ja.
Oh, schnell.
Ich hoffe, alle haben uns jetzt ein bisschen gesehen, um einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie diese Aktionen so ablaufen. Und damit würde ich jetzt, den Maggi zurückgeben, der die Konferenz denn schließt und noch was dazu sagt. Und bin mit meinem Schlusswort hier so einigermaßen fertig. Ich hoffe, wir sehen uns dann alle im Jahr 2022, im Januar, wieder zu dieser großen Aktion am Friedhof Friedrichsfelde an den Gräbern von Liebknecht und Luxemburg. Ja. Zurück zu Maggi.
Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen und ich hoffe vor allem, dass wir uns dann mit möglichst vielen Leuten nächstes Jahr in der Konferenz sehen, möglichst in Berlin, möglichst persönlich. Wir werden sicherlich auch versuchen, trotzdem das Ganze auch weiterhin ins Internet zu übertragen, damit wir möglichst viele erreichen können. Aber natürlich fehlt schon dieser persönliche Kontakt und ich hoffe doch sehr, dass wir dies nächstes Jahr dann wieder möglich machen können. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die teilgenommen haben, sowohl bei allen Referenten als auch bei allen Zuhörern, bei allen, die mitdiskutiert haben, und wünsche noch einen schönen Sonntag.